Geschätzte Damen und Herren, geschätztes Publikum, ich freue mich sehr, Sie so zahlreich an diesem Kepler-Salon 26. Oktober 2015 hier zu begrüßen. Und ich freue mich sehr, dass der Kepler-Salon das Thema Flüchtlingskrise, Flüchtlingspolitik, Asyl, Asylfrage am 26. Oktober hier positioniert. Das ist ein Statement und das ist meiner Meinung nach ein sehr gutes und sehr wichtiges Statement. Und ich freue mich, dass ich diesen Salon heute am Vormittag, diese Matinee, betreuen darf. Bevor ich meine Gäste vorstelle, ein paar Worte grundsätzlich zum Kepler-Salon. Der Kepler-Salon ist eine Vereinigung, die natürlich durch Subventionsgebung von Stadt und Land lebt und vor allem auch durch den Verein Freunde zur Förderung des Kepler-Salons. Werden Sie Mitglied dieses Vereins, Sie finden die Anmeldeformalitäten jeweils am Ende des Quartalsprogramms. Die Bewirtung des Kepler-Salons übernimmt der Wirt am Graben. Und immer bei Matinee-Veranstaltungen haben wir auch die Tradition, dass Butterbrote serviert werden. Und das Brot stammt vom Mauracherhof und ist eine Spezialität hier. Wenn Sie Wortmeldungen haben, dann bitte ich Sie, das Mikrofon zu verwenden, das wir dann umreichen. Die Veranstaltungen des Kepler-Salons werden immer per Ton aufgezeichnet und es wäre schade, wenn eine wertvolle Wortmeldung von Ihrer Seite her verloren geht. Mein Name ist Karin Wagner und jetzt ist es endlich soweit, mich zu meiner rechten Seite zu begeben und Frau Livia Klingel vorzustellen. Sie lebt in Wien und ist als Kriegs- und Krisenberichterstatterin in vielen, vielen Krisenherden unterwegs gewesen, tätig gewesen. Balkan, Afghanistan, Irak, Iran, Libanon. Und ist Leiterin über lange Zeit gewesen des Außenpolitikressorts im Kurier und ist Buchautorin. Sie wurde ausgezeichnet mit dem österreichischen Staatspreis für, und das gefällt mir sehr, publizistische Leistungen im Interesse der geistigen Landesverteidigung im Jahr 2000. Sie lebt in Wien, nicht im ersten Bezirk, sondern in einem Bezirk, der den höchsten Anteil an nicht aus Österreich stammenden Personen hat. Und ihre jüngste Buchpublikation, die den Titel trägt, Wir können doch nicht alle nehmen und als charakteristisches Cover eines dieser Boote überfüllt von Menschen, die aus den Krisensituationen nach Österreich flüchten wollen. Und dieses Buch ist in erster Linie ein Statement dafür, dass Asylpolitik in Österreich, aufgenommene Asylwerber in Österreich etwas Positives sind für die Wirtschaft, für die Kultur. Ich freue mich sehr, dass Sie dieses Buch verfasst haben und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns willkommen zu heißen.
Danke vielmals.
Geht's nicht?
Guten Morgen. Hören Sie mich? Ja, geht, oder?
Okay. Funktioniert.
Guten Morgen, Salam Aleikum. Da sagt man dann Aleikum Salam, genau.
Und zu meiner linken Seite, Herr Daniel Zipfel. Herr Daniel Zipfel ist in Freiburg im Breisgau geboren, lebt und arbeitet aber in Wien. Das heißt, er ist auch der Szene hier in Österreich sehr kundig. Von seiner Profession her ist er Jurist in Asylrechtsfragen. Und ich finde das sehr wertvoll, dass wir auch von dieser Seite hier wirklich einen ausgewiesenen Spezialisten hier haben. Er ist aber auch Buchautor und sein erster Roman trägt den Titel Eine Handvoll Rosinen. Und dieses Buch zeichnet sich aus, dass es zum einen Fiktion ist, weil die Personen, die hier die Handlungsträger sind, Erfundene sind, aber der Ort alles andere als eine Fiktion. Der Ort ist Dreiskirchen und in diesem Roman werden Mechanismen, die Sie sicher sehr gut kennen, Herr Klingel, beschrieben. Und der Standard hat dieses Buch auch beschrieben als Milieuschilderung ohne Gefühlskitsch. Noch etwas zu Ihrer Person. Sie sind auch mit zahlreichen Stipendien und Preisen ausgezeichnet. Auch im Zuge eines Literaturwettbewerbs, das heißt auch die literarische Seite. und hatten auch Stipendium des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst und Kultur etwa. Ich freue mich sehr, Herr Zipfel, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank. Vielen Dank und auch von mir einen schönen guten Morgen.
Und ich gebe nun gleich das Wort an meine beiden Gäste. Er fängt an.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Und wie gesagt, es freut mich, dass hier doch so ein zahlreiches Publikum gekommen ist am Feiertag an so einem schönen Morgen. Ich möchte Ihnen kurz meinen Roman vorstellen, den Inhalt und dann auch ein wenig daraus lesen. Sie werden sehen auch, dass sich die Bücher, die wir beide heute vorstellen, sehr gut ergänzen, dass das Buch von Livia Klingel, die neben Zahlen und Fakten auch die Schicksale von Betroffenen, von Flüchtlingen darstellt, während mein Buch ein wenig die andere Seite beleuchtet, die Seite der Amtsstuben, die Seiten der Menschen, die mit Flüchtlingen, mit einem, wenn wir es nennen wollen, Zustrom oder mit einer großen Menge an Flüchtlingen auch umgehen müssen. Oder sie im Fall von Ludwig Blum, meinem Protagonisten, der ein Fremdenpolizist ist, oder der diese Leute auch ausnutzt, wie im Fall von meinem Schlepper, meinem Protagonisten, der Nechat Salasai. Wie Sie schon gesagt haben, ich bin Asylrechtsberater vom Brotberuf her. Das bin ich jetzt seit 8 Jahren bei der Caritas in Wien. Als Asylrechtsberater bin ich sowas wie ein Anwalt. Das heißt, ich vertrete Asylwerber im Asylverfahren. Ich arbeite in den Einvernahmezimmern in Dreiskirchen. Ich arbeite in den beim Bundesverwaltungsgericht in den Verhandlungssälen. Und im Lauf dieser 8 Jahren kommen einem sehr viele Schicksale über den Schreibtisch und vor den Schreibtisch. Und mein Roman setzt sich aus Versatzstücken, aus Erfahrungen, aus diesen Schicksalen auch zusammen, die ich da gesammelt habe oder die mir zugekommen sind, und er atmet auch ein wenig die Atmosphäre eben dieser Einvernahmeräume, dieser Verhandlungssäle. Ich wollte auch bewusst einen Roman schreiben, jetzt nicht aus einer Opferperspektive, auf einer betroffenen Perspektive, sondern eben aus einer Täterperspektive, also aus der Perspektive der Fremdenpolizei, aus der Perspektive des Schleppers. Und diesen Roman setze ich in einer ganz ähnlichen Situation an, wie die, in der wir uns jetzt befinden. Der Roman spielt 2003, 2004, als es auch zu einer Versorgungskrise gekommen ist von Asylwerbern, als Asylwerber in den Weinbergen von Dreiskirchen geschlafen haben und man in den Wirtshäusern Parolen gehört hat, wie ich gehe nur noch mit dem Gewehr zu meinen Reben, weil ich weiß ja nicht, was mir dort passiert. Oder als auch die Pfarren ihre Quartiere öffnen mussten, und um obdachlose Menschen aufzunehmen. Und in der Früh mussten diese Menschen dann wieder raus, weil der Kirchenchor proben wollte. Also es war ein Ausnahmezustand, ganz, ganz ähnlich, wie wir ihn heute erleben. Es war bitterkalt. Die Leute haben, wie gesagt, in der Prater Hauptallee geschlafen, in den Weinbergen. Es war eine Massenobdachlosigkeit. In dieser Situation habe ich meinen Protagonisten hineingesetzt, den Ludwig Blum. Ludwig Blum ist ein Fremdenpolizist, der ist eine wohlwollende, eine sanfte Figur, der eigentlich alles richtig machen will und der glaubt, wenn er seine Arbeit gut macht, dann hilft er Menschen, dann hilft er auch Flüchtlingen, weil er an das Juristische glaubt, er glaubt an den Rahmen, in dem er arbeitet. Und er glaubt, dass er durch seine Arbeit eben, dass er Menschen helfen kann. Und er kommt auch nicht damit zurecht, dass eigentlich seine Arbeit ja eine sehr harte Konsequenz auch erfordert, nämlich auch das Abschieben von den Leuten, denen er eigentlich helfen will. Und gerade in dieser Ausnahmesituation kommt er mit dem Ganzen nicht zurecht. Wie gesagt, er ist sehr von der Grundausrichtung sehr sanft. Er schreibt noch immer Hochzeitskarten an seine Frau, von der er seit Jahren geschieden ist. Und er möchte eigentlich nichts Schlechtes. Und es ist aber so, dass er mit seiner Arbeit leider auch Tragödien auslöst. Er will dann einem syrischen Flüchtling helfen, das gelingt nicht. Und dann kommt eine zweite Figur ins Spiel, ein afghanischer Schlepper, Nechat Salasai, der wie ein Mephisto durch Dreiskirchen geistert und der sich als Kaufmann versteht und der auch behauptet, er hilft Menschen mit seiner Schleppertätigkeit. Er sagt, er ist ein Fluchthelfer. Er hilft Menschen aus Gefahrensituationen heraus. Natürlich ist er gleichzeitig auch ein zynischer Verbrecher, aber das gibt er vor sich selber auch gar nicht zu. Und dieser Nechat versucht dann, den Ludwig Blum zu instrumentalisieren, und das ist der Motor der Geschichte, und der Konflikt zwischen diesen beiden Figuren, davon lebt das Buch, davon lebt der Roman. Und Ludwig Blum lässt sich dann auch hineinziehen in diese Welt, in diese Ordnung des Nechat Salasai. Und da möchte ich Ihnen jetzt ganz gerne auch ein Stück vorlesen, wo Ludwig Blum dann das Zynische dieses Geschäfts auch sehr deutlich vor Augen geführt wird. Das goldene Verdienstzeichen wies keinen Kratzer auf, kein Körnchen Staub. Noch immer lag es so glänzend und neu in der Schatulle, auf dem weißen Samtpolster, wie vor 25 Jahren. Früher hatte Elisabeth es immer wieder poliert, am ersten Sonntag im Monat nach der Bügelwäsche, falls er es doch irgendwann einmal anlegen sollte. Ein Orden muss blitzen, hatte sie gesagt, und einen Spezialreiniger für Goldoberflächen verwendet. Das ist doch ein Ehrenzeichen, das steht für etwas Besonderes, etwas Gutes, das muss blitzen. Nach all den Jahren wagte Blum noch immer nicht, den Adler oder das goldene Kreuz zu berühren. Wollte keinen Fleck hinterlassen, also rieb er nur das rot-weiße Band zwischen Daumen und Zeigefinger, als wolle er die Qualität des Stoffs prüfen. Seidig und glatt fühlte es sich an. Blum schloss den Deckel wieder, steckte das Verdienstzeichen in die Innentasche seines Mantels. Auf der Tankstellentheke neben ihm blinkten rhythmisch die Lichter eines Plastikweihnachtsbaums. Der Kaffee, den er vor einer halben Stunde bestellt hatte, war bereits kalt geworden, eine bittere, dünne Flüssigkeit. Aus einem Lautsprecher an der Decke kam Musik, die größten Hits des Jahres. Morgen war Silvester. Nechat Salasai hatte noch immer nicht angerufen. Die Anzeige auf Blums Telefon sprang auf 20 Uhr. Nicht mehr Freudenau, hatte Nechat gemeint. Man darf sich nicht öfter als zweimal am selben Ort treffen. Warten Sie an der Tankstelle vor Guntramsdorf. Ich rufe Sie an. Es sind nicht so viele Namen wie beim letzten Mal. Blum nahm den Kugelschreiber wieder auf, der neben dem karierten Schreibblock lag. Schrieb weiter an der Fallanalyse, wie Jahrzehnte zuvor an der Polizeischule. Zuerst kam die Sachverhaltsdarstellung, nur ein paar Sätze, danach die rechtliche Würdigung. Geprüft wird der Verdacht des Amtsmissbrauchs sowie der Schlepperei. Beteiligt sind der Beamte B und der Schlepper N. Der Beamte B leistet Beihilfe zur Schlepperei, indem er im Auftrag von N Behörden interne Datenbanken, Blum schüttelte den Kopf, strich die Sätze energisch wieder durch. Das war zu schnell, das war bereits die rechtliche Würdigung, die Subsumption. Er setzte den Kugelschreiber erneut an, aber nach wenigen Worten fuhr er wiederum über die Zeilen, in akkuraten Strichen und Kreuzen, bis die Schrift nicht mehr lesbar war. Er setzte die Kaffeetasse an die Lippen, stellte fest, dass sie leer war. Nur ein Rest Zucker klebte noch braun und zähflüssig auf dem Tassenboden. Katharina, seine Tochter, hatte in der Schule einmal einen Aufsatz über seinen Beruf geschrieben. Von den Eltern ihrer Klassenkolleginnen war niemand bei der Gendarmerie. »Mein Vater ist ein Freund und Helfer«, hatte sie geschrieben. »Er hat dafür sogar einen Orden bekommen.« Darunter hatte sie Blum mit Buntstift gezeichnet. Die grüne Farbe ragte wild über die Uniform hinaus und das Verdienstzeichen ging über die halbe Brust, eine zitronengelbe Sonne. Daneben standen Männer mit Hüten und Frauen mit Röcken, hielten sich an den Händen und trugen Koffer, grinsten wie der Blumpolizist über das ganze Gesicht, karminrote Münder. Und in einem der Koffer grinste ein fröhliches Baby. Das sind die Flüchtlinge, hatte Elisabeth Blum erklärt und den Aufsatz aufgehoben. Irgendwo in ihrem Tagebuch, das Blum nie hatte lesen dürfen. Die Spitze des Kugelschreibers hielt inne. Blums Hand zitterte. Es gäbe mehrere Arten von Ordnung, hatte Necha Zalasai gesagt. Im selben Moment leuchtete das Display seines Telefons auf. Kommen Sie auf den Parkplatz, las Blum. Er steckte den Kugelschreiber auf den Notizblock, richtete ihn an den karierten Linien aus. Dann legte er den Block zwischen die Aktendeckel, wo er auch Nechats Namenslisten aufbewahrte, glatt gestrichen und mit seinen eigenen Erledigungsvermerken versehen. Sorgfältig, fast liebevoll achtete er darauf, dass die Listen und der Notizblock genau übereinander lagen, dass kein Blatt, keine Ecke herausragte. Schließlich schob er alles in eine lederne Aktenmappe, die er sich beim Aufstehen unter den Arm klemmte. Die Verkäuferin wünschte Blum noch einen schönen Abend, ohne ihn anzusehen. Als er durch die Schiebetür hinausging, hielt er die Aktenmappe mit beiden Händen fest. Blum überquerte den Parkplatz hinter der Tankstelle. Es hatte wieder zu schneien begonnen. Windstöße fuhren in den Schnee auf dem Asphalt, verwehten ihn in die Nacht hinter den Laternen und unter die breiten Fahrgestelle der Lastwagen. Nechat war nirgendwo zu sehen. In einiger Entfernung zogen auf der Autobahn Scheinwerfer vorüber, ohne dass sich einer davon die Auffahrt hinauf bewegte. Blum blickte zu den Lichtern der Tankstelle zurück. Bevor er über einen Kreisverkehr auf die andere Seite des Parkplatzes lief, wo nur noch vereinzelt Fahrzeuge standen, Kleintransporter und Lastwagen mit dunklen Fenstern und weiten Schatten. Einen Moment lang glaubte er, Schritte zu hören. Ein Knirschen im Schnee. Aber als er sich umblickte, sah er niemanden. Die einzige Bewegung war die der Schneeflocken im Wind. Als sein Telefon vibrierte, zuckte Blum zusammen. »Ja«, sagte er, »ich bin auf dem Parkplatz. Ich verstehe nicht. Was meinen Sie damit? Was meinen Sie damit, Sie können nicht kommen?« Schon wieder glaubte Blum, aus den Augenwinkeln eine Bewegung gesehen zu haben, drehte sich auf dem Absatz um. Aber in den Schatten zwischen den Lastwagen war nichts zu erkennen. »Von welchem Kühltransporter sprechen Sie?« »Hier ist kein Kühltransporter.« Blum ging weiter, fühlte sich unwohl, wenn er stehen blieb, ausgesetzt und bemühte sich, im Licht der Laternen zu bleiben. »Hier ist weder ein Kühltransporter noch ein Fahrer. Was meinen Sie damit, ich soll dem Fahrer erklären, wie er nach Dreiskirchen kommt? Das wird er doch wohl selbst wissen. Wo sind Sie?« Einige Kilometer entfernt, wo Guntramsdorf liegen musste, leuchtete am Himmel ein Feuerwerk auf, fiel in glitzernden Fäden zu Boden. Dabei war Silvester erst morgen. »Was soll das heißen? Es geht um die Flüchtlinge auf den Namenslisten. Verantwortung? Erzählen Sie mir nichts von Verantwortung. Wo sind Sie?« Auf einmal stand Blum vor dem Kühltransporter. Er war kleiner als die anderen Fahrzeuge, verdeckt von einem höheren Lastwagen daneben. Das Laternenlicht warf die Schatten der umstehenden Bäume über den containerartigen Aufbau, über die Fahrerkabine mit den abgerundeten Ecken. Auf der anderen Seite des Wagens endete der Parkplatz und hinter den Begrenzungsbäumen begann die Dunkelheit der Felder. Nechat hatte aufgelegt. Blum blieb zögernd stehen, das stumme Telefon in der Hand. Die Fahrertür stand offen, so dass die Schneeflocken aus dem Licht der Laterne in das Innere der Kabine hineinwirbelten. Der Transporter schien verlassen, ohne Standlicht, genauso schlafend und erstarrt wie die anderen Fahrzeuge. Das Klopfen der Äste, die der Wind gegen die Verkleidung der Seitenwände schlug, drang an sein Ohr. Erst als Blum Musik aus dem Autoradio hörte, wagte er ein Räuspern. »Ist hier jemand?« Er bekam keine Antwort. Die Fahrerkabine war leer. Auf den abgewetzten Ledersitzen lagen Frachtpapiere verstreut, darauf ein leerer, fleckiger Pappbecher. Im Radio sang Jürgen Drews. Ein Bett im Kornfeld. Blum ging um die Motorhaube herum, versuchte zu erkennen, ob jemand zwischen den Bäumen stand. bevor er wieder zur Fahrertür zurückkehrte. Und erst jetzt fiel ihm auf, dass der Schlüssel steckte. Die Äste klopften gegen die Verkleidung, ein dumpfes, ein regelmäßiges Trommeln. Blum zog sein Telefon hervor und wählte Nechats Nummer. Sofort schaltete sich die Mailbox ein. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, ein Frösteln, das nicht vom Wind kam, auch nicht vom Schnee. Es kroch ihm die Wirbelsäule hinunter, über die Knie und bis in die Beine. Wieder hörte Blum das Klopfen der Äste. Aber diesmal schien es aus dem Inneren der Fahrerkabine zu kommen, von der Hinterwand, die an den Aufbau anschloss. Er neigte den Kopf in die Kabine hinein, horchte genau hin, bis er sich sicher war, dass es aus dem Aufbau selbst kam. Unwillkürlich schreckte er zurück. Das Klopfen wurde stärker, fordernder, schien sich zu vervielfältigen und breitete sich über den ganzen Aufbau aus. Als Blum in das Laternenlicht hinaustrat, drang das Trommeln an allen Wänden des Aufbaus durch das Metall, ein dumpfes, ein regelmäßiges Staccato, das auf dem leeren Parkplatz bereits nach wenigen Metern nicht mehr hörbar war und in Wind und Schneetreiben unterging. Blum bewegte sich die Seitenwand entlang, begleitet von dem Trommeln, bis er an der Tür auf der Rückseite des Transporters angelangt war. Er stellte seine Aktenmappe auf das Trittbrett und blickte sich um, ratlos, als wäre das alles ein Rätsel, dessen Sinn sich Blum nicht erschloss, als würde eine bestimmte Auflösung, ein bestimmtes Handeln von ihm erwartet. Schließlich legte er die Hand auf das Metall der Türverriegelung, das kalt war und nass. Das Trommeln hatte nicht aufgehört, wurde drängender, hektischer. Blum versuchte, die Verriegelung hinunterzudrücken, aber sie ließ sich nicht bewegen. Für einen kurzen Moment setzte das Trommeln aus, sodass Blum über die plötzliche Stille erschrak. Aber im nächsten Moment begann es erneut, heftiger als zuvor. Und dieses Mal glaubte Blum, Stimmen aus dem Inneren des Aufbaus zu hören. Gedämpfte Rufe in einer fremden Sprache. Blum ließ die Verriegelung los und wich zurück. Er blickte zu den Lichtern der Tankstelle, die in einiger Entfernung leuchteten. Er könnte jetzt gehen und nach Hause fahren, wäre nie hier gewesen, hätte das Klopfen und die Stimmen nie gehört. Was auch immer hier los war, es wäre Nechats Sache. Die Stimmen aus dem Inneren des Transporters waren wiederum lauter geworden, mischten sich mit dem Klatschen von Handflächen auf Metall. Ein Freund und Helfer sei er, hatte seine Tochter geschrieben. Es war nicht in Ordnung, einfach zu gehen. Blum lief zur Fahrerkabine des Transporters, warf seine Aktenmappe auf den Sitz und zog den Zündschlüssel ab. Der Wind hatte gedreht, so dass ihm der Schnee ins Gesicht wehte, als er zur Rückseite des Fahrzeugs eilte. Der Schlüssel passte nicht. Kalt legten sich die Flocken auf Blums Wangen. Hektisch suchte er nach einem anderen Türschloss, einer anderen der richtigen Verriegelung, die er übersehen haben musste. Wenn die Stimmen nur ruhig wären, wenn sie für einen Moment aufhören würden zu rufen, zu klopfen, so dass er sich konzentrieren konnte. Aber das Trommeln aus dem Inneren des Fahrzeugs nahm stattdessen zu. Mit den Füßen schienen sie nun gegen die Verkleidung zu schlagen, sich mit den Schultern dagegen zu werfen. Schließlich stürzte Blum wieder zurück zur Fahrerkabine, schaltete das Innenlicht an und suchte den Schlüssel, der ja irgendwo sein musste. Warf die Frachtpapiere von den Sitzen, riss das Handschuhfach auf, tastete das Armaturenbrett ab, die Sitzspalten, die Fußmatten, den nassen Boden. Aber nirgends war ein weiterer Schlüssel zu finden. Während der Transporter nun in regelmäßigen Abständen erzitterte, wenn sich eine Schulter von innen gegen die Tür warf. Die Stimmen aus dem Inneren waren längst panisch geworden. Wenn sie sich nur beruhigen würden, dann könnten sie die Verriegelung sicher von innen öffnen. Man müsste es ihnen sagen, wenn man sie nur verständigen könnte durch das Metall hindurch. Aber es konnte doch nicht nur Metall sein, es musste eine Isolierung geben, eine Kühlkammer, es musste mehr als eine Verkleidung geben, bekamen sie Luft? Für einen Moment hielt Blum inne. Bekamen sie Luft? Die Stimmen waren leiser. Das Klopfen war schwächer geworden. Sie hatten aufgehört, sich gegen die Tür zu werfen. Trotz der kalten Schneeflocken auf seiner Stirn begann Blum zu schwitzen, suchte die Luftzufuhr. Er blickte über das Dach der Fahrerkabine, wo ein Ventilator in Kastenform am Aufbau befestigt war, setzte mühsam einen Fuß auf den Reifen, hievte sich ächzend auf die Motorhaube, um sich zu vergewissern, dass sie Luft bekamen, dass er zumindest Zeit hatte, irgendwo eine Brechstange zu besorgen. Aber irgendetwas stimmte mit dem Ventilator nicht. Die weißen Wölbungen hinter dem Gitter waren nicht normal, durften nicht sein, es kam ja gar keine Luft hindurch. Als Blum von der Motorhaube hinunterkletterte, fiel ihm die Stille auf. Die Stimmen hatten aufgehört und das Trommeln auch. Nur zaghaft drang noch leises Klopfen aus dem Bereich der Tür. Kaum hörbar im Wind, wie ein Echolot. Blum tastete erneut die Karosserie des Transporters ab, lief rund um das Fahrzeug herum, fiel auf die Knie, kroch am Boden durch Matsch und Schnee, auf der Suche nach einem Spalt, einer Öffnung, und zwang sich nicht daran zu denken, was er längst wusste, nämlich, dass er weder einen Riegel noch einen Spalt finden würde. Bei dem Versuch, den Autoschlüssel mit dem Gewicht seines Körpers in den Türspalt zu stoßen, brach dieser ab und Blum fiel gegen das Trittbrett. Zusammengesunken blieb er auf dem Asphalt sitzen, den Rücken gegen die Tür gelehnt, das letzte Klopfen über seiner Schulter. Er drehte sich halb um und legte seine Handfläche an die Stelle, von der noch Klopfen kam, spürte die Schwingung im kalten Metall, ließ seine Hand liegen, während ihm der Schnee in den Nacken fiel und auf die Haare. Als das Klopfen aufhörte, lag seine Hand noch immer an derselben Stelle. Sein Blick war auf die Schneeflocken gerichtet, die im Wind durch den Lichtkegel der Laterne trieben. Am Himmel dahinter blitzte ein Feuerwerk auf. Er griff in die Innentasche seines Mantels, holte das Verdienstzeichen hervor, nahm es aus der Schatulle, bog es in der Hand. Makellos schimmerte die goldene Oberfläche. Es gebe mehrere Arten von Ordnung, hatte Nature Zalasai gesagt. Blum holte weit aus, schleuderte es von sich, zwischen die Begrenzungsbäume, dorthin, wo das Laternenlicht nicht hinreichte. Schleuderte es so weit, dass er das Aufschlagen am Boden nicht mehr hörte. Dankeschön.
Es war ein sonniger Oktobertag, an dem der damalige Präsident der EU-Kommission, Barroso, der konservative portugiesische Politiker und Träger unzähliger Ehrenkreuze, seine vermutlich schwierigste Mission anzutreten hatte. 366 Menschen die letzte Ehre zu erweisen und sich den 155 Überlebenden des tragischen Schiffsunglücks zu stellen. Ihr 20 Meter langer Kutter war mit 545 Hoffnungssuchenden beladen, in der heruntergekommenen libyschen Hafenstadt Misrata aufgebrochen und hatte am 3. Oktober vor dem südlichsten Zipfel Italiens Motorschaden. Der Kapitän steckte daraufhin, so berichteten Überlebende, eine Decke in Brand als Notsignal, damit die in Seenot geratenen Hilfe erhalten würden. Doch das Feuer geriet außer Kontrolle, die Menschen gerieten in Panik, das Schiff kenterte. Taucher holten Leiche um Leiche aus dem Wasser und lagerten sie fürs Erste in Plastiksäcken im Hafen von Lampedusa. Am Ende standen 366 Särge im Hangar des Inselflughafens fein säuberlich in Reih und Glied für den hohen Postmortem-Besuch der EU-Spitze. In einer weiß gekalkten Halle lauter schneeweiße Särge, auf einem Kindersarg ein Teddybär. Und hunderte Särge aus braunem Holz, auf jedem Sargdeckel eine langstielige rote Rose. Alle Särge waren nagelneue Erste-Klasse-Fabrikate als Ruhestätte für jene, die aus dem Terror und Elend von Eritrea und dem Bürgerkrieg in Somalia geflüchtet waren. Diese Hunderten von Särgen werden nie mehr aus meinem Gedächtnis verschwinden, hatte der an sich recht mimikarme Barroso nach dem großen Unglück sichtlich betroffen auf Lampedusa geflüstert. Ein junger Palästinenser erzählte nach einem von Schleppern verursachten Bootsuntergang, er habe gerade noch einen Rettungsring erwischt und sich 1,5 Tage daran festgekrallt und habe zusehen müssen, wie die anderen rund um ihn langsam die Kräfte verließen und sie in der See verschwanden. Der letzte, den er versinken sah, war ein Junge aus Ägypten. Von den 300 Menschen, die sich an Bord seines Bootes befunden hatten, wurden lediglich 9 von den Matrosen eines Frachters gerettet. Ein Jahr nach dem Massensterben vor Italiens Küste am 3. Oktober 2013, das im Gegensatz zu den nahezu täglichen kleineren Unglücken auch zum ersten Jahrestag Schlagzeilen machte, erinnerte sich der Damaszener Friseur Mohammed Suleiman in Lübeck an das, was ihn an diesem milden Oktobertag widerfahren war. Junge Mädchen, die Gesichter unter Wasser, die Haare rund um die Köpfe treibend. Der tote Säugling, mit dem er fast zusammengestoßen wäre, als er um sein Leben schwamm. Die gellenden Schreie derer, die die Kraft zu verlassen drohte, und das Plätschern der Wellen, als das Meer diese Menschen hinabgezogen hatte. Der Buchtitel von mir stammt von diesem Tag aus Facebook. Der 3. Oktober 2013 war eben mit diesen 366 Toten der bis dahin größte Tragödientag an Massenertrinkung. Und ein der SPÖ-nahe Millionär hat auf Facebook gepostet, wir können doch nicht alle nehmen. Da wusste man noch nicht einmal die Zahl der Toten. Der Untertitel meines Buches lautet Europa zwischen das Boot ist voll, kennt man aus dem Zweiten Weltkrieg diesen Satz, und wir sterben aus. Im ersten Kapitel versuche ich zu erklären, warum wir Migration brauchen. Migration ist jetzt alles, also alle Menschen, die zu uns kommen, egal ob sie jetzt Flüchtlinge sind, ob sie aus der EU kommen oder ob sie von außerhalb der EU kommen. Österreich kriegt statistisch pro Paar 1,3 Kinder. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wann wir unter Anführungszeichen aussterben. Das Aussterben wäre sozusagen nicht das Problem, der Weg dorthin ist es. Und den würden wir alle, die wir hier sitzen, erleben. Das hieße für uns, dass unglaublich viele Berufsgruppen nicht mehr besetzt wären. Die alten Pfleger sind üblicherweise nicht gerade Ureinwohner, aber auch viele andere Berufe wie Krankenschwester, mittlerweile auch Ärztinnen und Ärzte, Tellerwäscher in den Lokalen, die Leute in der Küche, das alles würde nicht existieren. Das heißt, wir müssten auf unser gewohntes Leben verzichten, was ich zum Beispiel nicht möchte. Im zweiten Kapitel, da haben Sie jetzt einen Ausschnitt daraus gehört, versuche ich zu beschreiben, was heißt es, auf der Flucht zu sein, was heißt es, nach Europa zu kommen. Dass wir überhaupt wissen, dass es etwas mühselig ist, bei uns anzukommen, verdanken wir unter Anführungszeichen dieser jetzigen Situation seit ein paar Wochen, dass tatsächlich tausende Menschen erkennbar für uns durch unser Land marschieren, um nach Deutschland oder Schweden zu gelangen oder vielleicht auch nach Dänemark. Die wenigsten bleiben bei uns. Aber bevor wir im Fernsehen zum Beispiel den Zaun gesehen haben, den der Herr Orban errichtet hat, hat es viele andere Zäune längst gegeben. Ceuta und Melilla zum Beispiel, das sind die europäischen, also spanischen Exklaven auf afrikanischem Boden. Da gibt es seit Jahren 7 Meter hohe Zäune mit sogenannten NATO-Stacheldraht obendrauf. Und dort versuchen tausende Afrikaner, die man möglicherweise zum Teil tatsächlich Migranten nennen könnte und nicht Flüchtlinge, versuchen da drüber zu kommen. Dort werden Leute erschlagen, sozusagen in unser aller Namen, interessiert aber niemanden. Es gibt seit ewigen Zeiten schon einen Zaun zwischen Bulgarien und der Türkei. Und dort, wo man halt keinen bauen kann, ist das Mittelmeer zwischen der Türkei und Griechenland. Das würde man wahrscheinlich am allerliebsten tun, wenn das irgendwie möglich wäre. Dass die Menschen heute hauptsächlich Flüchtlinge sind, das gestehen jetzt sogar schon die Innenministerin in Österreich ein oder ihr männliches Pendant in Deutschland. Der Anteil der Syrer unter den Flüchtlingen ist in etwa 50%, und da wird wohl niemand behaupten, dass die sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge wären. Wirtschaftsflüchtlinge ist ein Wort, das es juristisch gar nicht gibt. Das versuche ich im dritten Kapitel zu erklären. Was ist ein Asylwerber? Was ist ein Flüchtling? Was ist ein Migrant? Was ist Asyl? Was ist subsidiärer Schutz? Also ein bisschen auch das zu erläutern, worüber sehr viele Leute reden, ohne zu wissen, wovon sie sprechen. Wie gesagt, Wirtschaftsflüchtling ist ein Terminus, der kommt von rechts. Den gibt's nicht. Also der Jurist sitzt hier. Man kann ein Asylwerber sein und dann ist man ein angenommener oder ein abgelehnter Asylwerber. Ein Wirtschaftsflüchtling ist man nicht. Was ich im Buch nicht erwähnen konnte, worauf ich Sie aber gern aufmerksam machen möchte, ist das Wording, das sehr interessant ist. Zum Beispiel, nachdem im Frühjahr ungefähr 1000 Menschen an einem Wochenende ersoffen sind, hat es einen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs gegeben. Bis zu diesem Gipfel hießen diese Boote Flüchtlingsboote. Ab dem Gipfel hießen sie Schlepperboote. Wenn jetzt ein Fischerboot ein Boot ist, auf dem ein Fischer ist, was ist dann ein Schlepperboot? Ein Boot, auf dem Flüchtlinge sind. Das war das eine, was geändert wurde im Wording, und das hat sich durchgezogen, leider auch übernommen von den sogenannten Qualitätsmedien. Und das zweite, was sehr unangenehm aufgefallen ist, war, dass nach dem EU-Staatsgipfel der Staats- und Regierungschefs ein 10-Punkte-Plan vorgelegt wurde, von denen 8 Punkte ungefähr ins Märchenbuch passen könnten. Wie stabilisieren wir Syrien? Das kann man vielleicht in 5 bis 10 bis 50 Jahren erreichen. Aber das wird niemandem jetzt helfen bei der Frage, wie Europa sich vor den Flüchtlingen schützt, was es nämlich tut. Und da wurde in einem Punkt genannt die Verdreifachung der Mittel für Frontex. Frontex ist die Grenzsicherung und nicht die Menschenrettung. Davor hat Italien ein Programm gehabt, das hieß Mare Nostrum. Das hat 9 Millionen Euro im Monat gekostet, und mit Mare Nostrum hat man tatsächlich Menschen gerettet. Das heißt, man hat das gemacht, was wir alle machen müssten, wenn vor unserer Nase in einem Gewässer jemand am Ertrinken wäre. Wir haben nämlich die Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen. Ansonsten steht man wegen unterlassener Hilfeleistung mit Todesfolge vor Gericht. Wenn aber die EU das in unser aller Namen macht, heuer sind ca. 3000 Menschen ertrunken, dann ist wurscht. Mare Nostrum, der Italiener, hat tatsächlich gerettet. Rom hat, weiß Gott wie oft, ersucht um Solidarität innerhalb der EU, wurde alles abgeschmettert und hat daraufhin Mare Nostrum eingestellt. An die Stelle von Mare Nostrum ist Frontex gekommen. Das ist, wie gesagt, eine Grenzschutzbehörde. Und die hatte 2,8 Millionen Euro Budget im Monat. Das heißt, das wurde dann am Gipfel der Staats- und Regierungschefs verdreifacht. 2,8 Millionen mal 3 ist noch immer nicht die 9 Millionen, die Mare Nostrum gekostet hat. Aber der normale Medienkonsument hat das Gefühl gehabt, das ist was getan worden, weil es ist ja was verdreifacht worden. Leider steht da nicht dabei, von nix auf ein bisschen. So funktioniert sozusagen Medienberichterstattung in Kombination mit Politikersprech. Wobei ich dazu sagen muss, die Politiker haben das Recht, aus meiner Sicht Wörter zu erfinden. Die Journalisten meiner Ansicht nach haben nicht das Recht, nicht darüber nachzudenken. Also es ist durchaus erlaubt zu denken und die richtigen Worte zu verwenden. In dem Kapitel, in dem es darum geht, wie Menschen behandelt werden, wenn sie denn dann mal den Weg zu uns gefunden haben, habe ich auch eine Passage drinnen, wie unser Steuergeld vertrottelt verwendet wird. Wie schwer ein Asylwerber entgegen des Volkes Meinung haben, zeigt folgender Blog-Eintrag von Georg Bürstmeier, das ist ein Menschenrechtsanwalt in Wien. Heute darf ich als Anwalt einen schönen Erfolg feiern. Nach 13 Jahren prekären Aufenthalt soll mein Klient, ein palästinensischer Flüchtling, jetzt das Recht auf Aufenthalt und Arbeit in Österreich erhalten. Ich freue mich, aber ich frage mich auch, was hätten allein die Beamtinnen, die mit diesem Akt beschäftigt waren, alles für Wien leisten können, statt einen Menschen über mehr als ein Jahrzehnt im Kreis zu schicken? Was hätte dieser eine Mensch allein in dieser Zeit alles aufbauen können? Ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit, vielleicht sogar ein kleines Unternehmen mit mehreren Arbeitsplätzen. Mehr als 20 Jahre bin ich jetzt in diesem Bereich anwaltlich tätig. Und über meinen Schreibtisch sind so viele solcher Geschichten gewandert, dass ich weiß, das sind keine Einzelfälle. Zehntausende Menschen in dieser Stadt sind davon betroffen. Jahr für Jahr. Mütter, die nicht wissen, ob ihre Kinder nächstes Jahr noch in Wien bleiben dürfen. Ehepaare, die jahrelang getrennt sind, nur weil auf dem Gehaltszettel ein paar Euro zu wenig stehen. Unternehmen, die Schlüsselpositionen monatelang nicht mit den richtigen Kräften besetzen können, weil irgendein Formular fehlt. Dieser Irrwitz betrifft so viele und er hat System. Und das ist zutiefst unvernünftig, wo Bürokratie nicht nur die Energie von guten Beamtinnen verschleudert, sondern so viele Menschen daran hindert, einfach zu leben und ihre Talente und Kräfte zu entfalten, schadet das uns allen. Der sogenannte Witz an der Geschichte mit dem Palästinenser, den man da 13 Jahre im Unklaren gelassen hat, ist, dieser Mann war staatenlos, das heißt, die Republik Österreich wusste von der ersten Sekunde an, den kann man genau nirgendwohin zurückschicken. Dennoch wurde er 13 Jahre mit dem Damoklesschwert über sich behandelt und unser Steuergeld wurde sozusagen verfressen. Es gibt auch andere Fälle, wie die Bürokratie agiert. Da hat zum Beispiel eine Ex-Jugoslawin, also eine Person, die im Zuge der anderen Flüchtlingswelle kam, die Germanistik studiert hat und Deutschprüfungen beruflich abnimmt, hat angesucht um die österreichische Staatsbürgerschaft. Und da hatte die Behörde mitgeteilt, sie müsse beweisen, dass sie Deutsch auf B2-Matura-Niveau spricht. Worauf sie zurückgeschrieben hat, sie könnte sich selbst bestätigen, weil sie ja diese Prüfungen abnimmt, dass sie Deutsch auf Matura B2-Niveau spricht. Das war der Behörde aber wurscht. Erst als das in der Zeitung, diesfalls im Standard, stand, hat die Behörde abgelassen und die Frau konnte sozusagen ohne zusätzlichen Beweis, dass sie Deutsch kann, die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Solche Fälle, der ist komisch, ja, und dieser Frau ist es sozusagen nur, das war nur mühselig. Aber vor 3 Wochen circa habe ich eine usbekische Ärztin kennengelernt, deren Tochter hat in Deutsch maturiert. Die Frau selber arbeitet jetzt für ein amerikanisches Pharmaunternehmen, aber für eine österreichische Spital kann sie nicht arbeiten, weil dies noch immer nicht nostrifiziert ist, in Jahren nicht. Es liegt nicht an der Usbekin. Und wie gesagt, ihre Tochter, die als kleines Kind nach Österreich kam, hat in Deutsch maturiert mit Auszeichnung. Und dann ging es um die österreichische Staatsbürgerschaft. Und dann hat man der Frau mitgeteilt, sie müsse beweisen, dass ihre Tochter Deutsch auf B2-Matura-Niveau spricht. Das Matura-Zeugnis hat nicht gereicht. Das kostet Steuergeld. Ich habe dann im dem längsten Kapitel sozusagen in dem Buch, habe ich 16 Personen porträtiert, die aus welchem Grund auch immer nach Österreich gekommen sind. Ich nenne sie Menschen mit Migrationsgrund. Das Wort Hintergrund kann ich nicht leiden. Zum einen, weil es eine Kluft schafft, statt einer Brücke zu bauen, und zum anderen, weil ich entscheide, wie lang wer anderer Migrant ist. Das kann ich Generationen aufrechterhalten, wenn es mich freut. Also für mich sind das Menschen mit Migrationsgrund und das kann vieles sein. Das kann die Liebe sein, das kann die Kultur sein, das kann tatsächlich ein Job sein, das kann natürlich auch Krieg sein und Verfolgung. Und weil wir hier in Linz sind, möchte ich Ihnen ganz kurz noch einen jungen Mann vorstellen, der jetzt 19 ist, der mit 11 aus Afghanistan geflüchtet ist, alleine. Er heißt Bachar Ahmadi und er hat es dann geschafft, mittels Schleppern bis nach in den Iran zu kommen. Und dort wurde er von den Schleppern, die ihn über die Grenze gebracht haben, verkauft an andere. Also man wird, ich glaube, es ist in deinem Buch auch drinnen, man wird üblicherweise, wenn man zum Beispiel von Afghanistan flüchtet, x-mal weiterverkauft. Das wäre so ähnlich, als würde man sozusagen zwischen ÖBB und Deutscher Bahn und weiß der Kuckuck welcher anderen sozusagen weitergereicht. Und weil Bachar Ahmadi 11 war und schmächtig, konnte er den Job, den man ihm als erstes zum Abarbeiten seiner Schulden gegeben hat, nicht ausführen. Das wäre nämlich am Bau gewesen. Und so ist er nochmal weiter und nochmal weiter verkauft worden und ist dann an einen afghanischen Schneider geraten, der ihm gesagt hat, er soll ein Jahr eine Schneiderlehre machen und dann habe er sozusagen seine Schulden abgearbeitet. Bachar hat das in 8 Monaten geschafft, hat dann 2 Jahre im Iran Herrensakkos geschneidert und hat im Iran gelernt, dass es Europa gibt und dass das hier super ist, weil hier ist kein Krieg und da hat er gewusst, da muss er her. Hat sich durch diese 2-jährige Arbeit 6.000 Euro erwirtschaftet und ist dann den mittlerweile ja ausreichend bekannten Weg über die Türkei, über Griechenland, also mit dem Boot über Griechenland, allerdings nicht die Balkanroute, sondern in einem LKW bis zu uns gekommen. Dass er zu uns gekommen ist, ist purer Zufall, wie das nahezu immer so ist. Also wer mit Schleppern unterwegs ist, bucht keine Reise Afghanistan, Österreich, sondern der schaut, dass er nach Europa kommt, und wo er dann ausgespuckt wird, ist eher zufällig. Also der junge Mann kam, also der Minderjährige kam dann nach Oberösterreich und hat als allererstes gleich seinem Bezirk alle Ehre gemacht, weil er die Meisterschaft im Bodenturnen gewonnen hat. Und es gab in dem Haus für sogenannte UMFs, UMF heißt unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, von denen es Tausende gibt, auch in Österreich. Und man sieht auch bei den Bildern der Flüchtenden immer wieder junge Menschen, das sind dann meistens Burschen, weil das Mädchen überhaupt nicht schaffen könnten, aus vielen Gründen, ist er in ein sogenanntes UMF-Haus in Oberösterreich eben gekommen, und da gab es drei freiwillige Betreuerinnen, die sich der Burschen angenommen haben, drei Österreicherinnen. Und die haben mit den Burschen gekocht, sind ins Museum gegangen, ins Kino, haben Geburtstage gefeiert, haben sich Sorgen angehört, haben versucht, beim Deutschlernen zu helfen. Und als es juristisch notwendig geworden ist, haben sie dann juristischen Beistand beschafft. Bachar Ahmadi ist wie mehrere seiner Mitstreiter in erster Instanz abgelehnt worden. Und ohne Anwalt wäre es das dann gewesen. In Klammer möchte ich dazu fügen, es gibt auf den Homepages der österreichischen Ministerien für jeden Schmarrn eine Tortengrafik und Zickzack-Grafiken. Was es nicht gibt, ist die Zahl, wie viele Verfahren wurden in erster Instanz abgelehnt und in einer späteren sehr wohl anders entschieden. Das ist ein Staatsgeheimnis in dieser Republik. Bachar Ahmadi hat dann die Hauptschule gemacht, wurde 18, und mit 18 muss man aus so einem UMF-Haus raus. Und als er seine 7 Sachen gepackt hat, ist die eine der 3 Betreuerinnen dagestanden und hat geweint. Weil man natürlich, wenn man sich mit anderen Menschen, wenn man die Nähe riskiert, kann passieren, dass sie liebenswert sind. Was fast alle Menschen erfahren, die mit Flüchtlingen zu tun haben, die ich kenne, mich inklusive. Bachar Ahmadi ist mit seinem kleinen Koffer nach Linz in eine grindige Unterkunft gefahren und hat seinen Betreuerinnen eine WhatsApp geschickt. Waltraud, Andrea, Christa, ihr wart wirklich wie meine Mama früher. Manchmal habe ich geweint, dass ich niemanden habe, der mich liebt. Aber jetzt sehe ich, dass du sogar weinst, und ich habe dieses Gefühl nicht mehr. Ihr habt mir sehr geholfen. Danke einstweilen.
Vielen herzlichen Dank für die Einblicke in die beiden Bücher und die persönlichen Statements dazu. Sie sind eingestiegen mit Lampedusa 2013. Sie haben eine für sich im Roman noch quasi erfundene Situation beschrieben, die leider mit der tragischen Situation im Sommer 2015 auf der Autobahn in Burgenland auch Realität wurde. Das sind auch 2 so markante Punkte, wo man sehr klar gespürt hat, dass es leider Tragödien braucht, um aus einer Tatenstarre herauszukommen, die diese scheinbare Situation, die Unmöglichkeit dieser Situation mit sich bringt. Und ich möchte eine Frage an Sie richten und dann eine Frage an Sie und dann für das Publikum die Diskussion eröffnen. Ich frage den Juristen: Grundrecht auf Asyl, wie ist das genau?
Also grundsätzlich wird das Thema Asyl von der GfK bestimmt. Also die Genfer Flüchtlingskonvention ist eine internationale Vereinbarung, die in den 50er Jahren, also als Antwort auf die Flüchtlingstragödien des Zweiten Weltkriegs, erstellt wurde und wo genau definiert ist, was ist ein Flüchtling. Das ist die berühmte Definition, jemand, der persönlich verfolgt wird aus Gründen der politischen Überzeugung, der religiösen Gesinnung oder der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Also beispielsweise Homosexuelle oder in Afghanistan auch Frauen. Das ist die Definition von Asyl. Daneben gibt es den subsidiären Schutz, das heißt Personen, die aufgrund einer allgemeinen Gefahr nicht zurück können in ihr Herkunftsland, zum Beispiel ein Bürgerkrieg, die aber nicht persönlich jetzt verfolgt werden, die können diesen subsidiären Schutz erhalten. Das ist ein befristetes Aufenthaltsrecht. Grundrechte spielen da hinein. Also da gibt es Europäische Menschenrechtskonvention, der Schutz vor Abschiebung in ein Land, wo man in Gefahr ist. Es gibt auch nach der europäischen Grundrechtecharta ein Recht auf Asyl. Allerdings wird das eben, das ist jetzt eine sehr juristische Antwort, bereits konsumiert durch die bestehenden Regelungen. Also im Endeffekt, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention und den subsidiären Schutz, der auf der EMRK basiert. Also das ist jetzt die rechtliche Lage. Es ist halt momentan so, dass es gibt das Gesetz und es gibt die Entwicklungen, die daneben einhergehen. Und die haben oft dann nicht viel mit dem Gesetz zu tun. Gerade jetzt, es gibt ja auch die Dublin-III-Verordnung, dass Flüchtlinge an sich in dem Land bleiben müssen, in dem sie eingereist sind. Das ist halt in der jetzigen Situation Schall und Rauch alles.
Aber Grundrecht hat nichts jetzt mit einer Nationalität zu tun.
Das Grundrecht heißt, hat natürlich nichts mit der Nationalität zu tun.
Das ist sehr wichtig. Ja. Danke. Die Zeit, als Sie Ihr Buch geschrieben haben, ist jetzt, ich weiß nicht wie lange, aus ein Jahr?
Erschienen ist es in diesem März, aber natürlich konzipiert habe ich es vor 1,5 Jahren. Mm. Und ich pflege zu sagen, entweder ich bin ein Genie oder man hätte herausfinden können, dass Flüchtlinge kommen. Mm. Also wenn ich es wissen konnte vor 1,5 Jahren, dann frage ich natürlich, wie war das möglich, dass Politiker, Politikerinnen so ahnungslos waren. Angela Merkel hat zumindest sich ein bisschen entschuldigt vor wenigen Wochen. Mhm. Aus Österreich habe ich noch niemanden gehört, der sich entschuldigt hätte. Aber was man zum Beispiel deutlich erkennen kann, ist, dass im Jahr 92, wo 90.000 Bosnier nach Österreich kamen, in relativ kurzer Zeit, dieses Land kein einziges Zelt gebraucht hat. Und wir heuer bis inklusive September 46.100 Asylanträge haben. 46.100 bis inklusive September. Und wir haben schon vor Monaten, also da waren es noch keine 30.000, haben wir plötzlich Zelte gebraucht. Und auch wieder zum Wording, das wurde dann Zeltstadt genannt. 8 Zelte auf einer Wiesn ist bei uns eine Zeltstadt. Wer eine Zeltstadt sehen möchte, gehe nach Jordanien. Hm. Da leben dann 100.000 Menschen in Zeltstädten. Hm. Aber ich habe es jetzt ein bisschen unterbrochen.
Nein, ich bin sehr froh darüber, dass Sie das auch gleich so ansprechen. Es ist aber dennoch jetzt auch so, vor allem im letzten halben Jahr sind ja die Ereignisse, haben sich regelrecht überrollt und überkugelt. Und man konnte eigentlich kaum wissen, wie die Situation in einem Monat sein wird. Könnten Sie zur jetzigen Situation, die EU-Staaten hatten den Krisengipfel in Brüssel, dort war Ungarn quasi als Beobachter nur dort, der slowenische Vertreter hat gemeint, wenn das so weitergeht, wird die EU zerfallen. Könnten Sie dazu etwas sagen, zur jetzigen Situation?
Der positive Teil wäre, dass, muss man dazu sagen, auf dem Rücken von frierenden Menschen mit Säuglingen jetzt immerhin das Thema als wichtig erkannt wurde. Das ist sozusagen das Positive, weshalb da jetzt ab und zu mal irgendeine Form von Gipfel stattfindet. Das mittelmäßig Positive ist, dass diese Dublin-III-Verordnung in Realität nicht mehr existiert. Am Papier existiert sie und konservative Politiker beharren gern darauf, dieses Dublin III gibt's ja. Es ist sozusagen im Grunde ein Gesetz. Dublin III, er hat schon gesagt, heißt, dass der Staat, in den ein Flüchtling, ein Asylwerber als erstes einen Fuß auf europäischen Boden gesetzt hat, der Staat ist zuständig für den Flüchtling. War für Österreich eine wahnsinnig praktische Geschichte, genauso für Deutschland. Sie können nach Österreich mit dem Fallschirm kommen, sonst nicht. Einzige Ausnahme ist, als Iraner können sie in Teheran ein Visum erwerben, können sogar wirklich bezahlt, auch manchmal, zumindest früher war das so, können in einen Flieger steigen, steigen in Schwächert aus, gehen zur Polizei und sagen, bin homosexuell oder sonst wie verfolgt. Das ist die einzige Ausnahme. Ansonsten können sie Österreich legal als Flüchtling nicht betreten. Sie können die gesamte EU legal als Flüchtling nicht betreten. Das heißt, das, was der Daniel vorher genannt hat an Rechten, nicht? Es gibt das Recht auf Asyl, kann man nicht in Europa erwirken. Man kann nur illegal einreisen. Und die Dublin-III-Verordnung hat geheißen, dass die Länder wie Malta, das wird überhaupt nie erwähnt, ja, das ist so wurscht, das ist eine kleine Insel, die sollen da sticken an ihren Flüchtlingen, da fährt auch nicht BBC hin, sozusagen das sehen wir wenigstens nicht, dass also Malta, Italien und Griechenland diese gesamte Anlandung, nennt man das in der Fachsprache, Anlandungen administrieren sollten. Jetzt, wie man weiß, ist Italien erstens nicht der beste Administrator, zweitens in einer Botzenwirtschaftskrise, im Süden erst recht. Griechenland haben wir die EU selber, aus meiner Sicht jedenfalls, wirtschaftlich ruiniert. Jetzt sollen diese Armen den anderen Armen helfen, ist nicht machbar. Also jetzt ist dieses Dublin III für die einen noch ein Gesetz und für die anderen aber tatsächlich nicht mehr in Kraft, weil es physisch außer Kraft gesetzt wurde. Was ich so betrüblich finde an den Gipfeln, ist, dass zum Beispiel, wenn man sagt, man braucht jetzt Hotspots, wie das genannt wird, dort, wo die Flüchtlinge herkommen, und das ist nun mal nicht von St. Petersburg nach Finnland, sondern eben die Südrouten, dass man dort Hotspots braucht, das kann man diskutieren, das Thema. Man kann das nennen quasi als legale Tore nach Europa. Das wäre schon okay. Was ich mich aber frage ist, wenn man in Griechenland einen Hotspot macht, bedeutet das, dass man das Gegenteil dessen macht, was man beim anderen Gipfel im Frühjahr großspurig erklärt hat, nämlich den Schleppern das Wasser abzugraben. Weil nach Griechenland kommen sie nur übers Wasser. Das würde bedeuten, in Griechenland ein Hotspot heißt, man toleriert nach wie vor diese Schlepper, Wesen, Unwesen, you name it. Ja, ich kenne keinen einzigen Flüchtling, der ohne Schlepper hergekommen wäre. Woraus ich schließe, das hat schon auch ein bisschen was mit der Rettung eines Lebens zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass Schlepper gütig sind. Das meine ich gar nicht. Aber es ist ein Beruf. Und mangels Möglichkeiten der legalen, des legalen Antragstellens eines Asylantrags geht's nicht anders. Und wenn ich in Griechenland einen Hotspot mache, heißt das, ich toleriere, dass die Schlepper, die von der Türkei nach Griechenland sozusagen schleppen, das funktioniert nicht so, dass der Schlepper die Leute am Buckel im Schwimmreifen führt, sondern der kauft ein Schlauchboot, das kostet $500, verlangt $1000 pro Person, verdient also an einem Schlauchboot im Minimum $6000. Mitunter deutlich viel Wärme, manchmal sitzen 15, 20 Leute auch in diesem kleinen Schiffernakel und die müssen dann selber hinüber paddeln nach Griechenland. Wenn ich also einen Hotspot in Griechenland einrichte, heißt das, ich fördere die Schlauchbootindustrie, wo auch immer die Türken das kaufen, und ich fördere nach wie vor das Schlepperwesen, Unwesen, finde ich unglaublich. Ja, ich finde auch unglaublich, dass man keinerlei Solidarität gemerkt hat in der EU die ganze Zeit nicht. Und jetzt ist genau das Gleiche, nicht? Jetzt sagt der Slowene, der Kroate tut nicht und der Kroate, der Serbe tut nicht und der Mazedonier tut nicht. Jetzt muss man dazu sagen, jeder, der diese Länder kennt, weiß, die sind im Vergleich zu uns bettelarm. Und wie soll jetzt ein 3 Millionen Einwohner Land wie Slowenien, ja, das da jetzt täglich 10.000, 12.000 Leute durchmarschieren hat, wie soll es das administrieren? Verglichen mit dem, was Slowenien da jetzt täglich an Menschen erlebt, die man theoretisch mit Nahrung, mit warmer Kleidung und mit medizinischer Versorgung bedenken müsste, vergleichbar wäre, es kommen nach Deutschland täglich 500.000. Jetzt zerschellt Deutschland an diesen 10.000 täglich. 5.000, 10.000. Na, wie soll das Slowenien schaffen? Dann sehen wir grauenvollste Bilder. Gestern war eine Talkshow, Günter Jauch, und da saß der, ein Mitglied der Chefredaktion des Stern, den ich in Jahrzehnten als äußerst kaltherzigen Menschen erlebt hat, der hat das Pech gehabt, der ist nach Slowenien gefahren und hat in ein Lager gesehen, wie es den Leuten geht. Mhm. Der ist beim Jauch gesessen und konnte es kaum berichten, weil er so mit den Tränen gekämpft hat. Und das passiert jedem Menschen, der die Wirklichkeit sieht. Mhm. Fatalerweise oder zum Glück für die Politiker sehen sie die Wirklichkeit nicht. Mhm. Das heißt, sie müssen sich nie konfrontieren mit dem, was da tatsächlich on the ground, wie das so schön heißt, passiert. Entsprechend können sie vertrottelte Beschlüsse fassen, von denen ein normaler Mensch weiß, funktioniert nie im Leben. Und dann kämpfen wir alle, wir Bürgerinnen und Bürger, sozusagen werden da in dieser Mühle, dürfen mitspielen. Nicht? Ich kann kaum noch Nachrichten anschauen, weil mich macht das irr, dass ich Menschen sehe. Ich war ausreichend oft in Kriegen, ich war 5-mal in Syrien, also ich fühle mich irgendwie deutlich betroffen. Und mir ist sonnenklar, dass diese Leute genau aus dem gleichen Grund flüchten, aus dem wir alle flüchten würden. Wer hier nicht leben kann, flüchtet. Alle, du hast deinen kleinen Sohn. Man hat als Eltern eine Verpflichtung, eine moralische zumindest, dass man schaut, dass die Kinder am Leben bleiben. Und wenn hier die Granaten einschlagen, naja, was macht man? Man muss gehen. Und da man nicht in eine andere Richtung kann als Syrer, kommt man zu uns. Ja, und ich sage noch dazu, ein Flug Wien-Damaskus hat 3,5 Stunden gedauert und 500 € gekostet. Eine Reise Syrien, sagen wir mal Österreich, kostet 10.000 € und dauert, wenn man Glück hat, 14 Tage. Da muss man sehr gut unterwegs sein. Wenn man einen älteren Menschen mit hat, wie zum Beispiel Mutter, Vater, gestern habe ich gesehen, Menschen, die hören hier auf, ja, die kommen auf Krücken diesen Weg, dann dauert es halt ein paar Wochen länger. Das könnte man alles anders handhaben, wenn man Lust hätte. Und der Witz an der Geschichte, was mich so empört, ist, dass die Politikerentscheidungen nicht dazu führen, dass das Problem weg ist. Also man könnte ja diskutieren und sagen, machen wir es perfide, ja, sperren wir alles zu und dann kommen die nicht. Aber das funktioniert nicht. Das ist der Irrsinn. Ja. Und wenn ich weiß, diese Menschen haben keine Alternative mehr, weil die Türkei ist voller Flüchtlinge, der Libanon ist voller Flüchtlinge, Jordanien ist voller Flüchtlinge, der Krieg in Syrien wird jeden Tag noch grausiger. Das heißt, die Menschen müssen weiterziehen. Die meisten würden gerne in ihrer Ursprungsumgebung bleiben. 60 Millionen Flüchtlinge gibt es auf der Welt, voriges Jahr waren es noch 55 Millionen. Von den 55 Millionen sind im Vorjahr, da hat man die Zahlen schon eindeutig, 626.000 in die EU gekommen. 55 Millionen Flüchtlinge, wir haben 7 Millionen Einwohner und 626.000 sind gekommen, das ist ein Funken mehr als ein Promille. Gesetzt den Fall, heuer kommt die doppelte Anzahl. Und von mehr reden wir nicht. Also es kommen maximal doppelt, also 626 mal 2, 1,2 Millionen circa, ist noch immer im Promillebereich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass unsere Politik, da rede ich jetzt von den Gemeinden, von den Städten, von den Bundesländern, vom Bund, von der ganzen EU, wenn ich mir vorstelle, dass man mit einem so nebbig kleinen Problem nicht zu Rande kommt, möchte nicht wissen, was ist, wenn wir ein großes haben.
Ja, danke.
Ausreichend beantwortet.
Danke, danke. Sie wollten noch was dazu sagen.
Ich möchte noch kurz von dem Problemaufriss von der Livia ergänzen, um zwei Punkte, die man dann vielleicht eher auch diskutieren kann. Das eine, die Medien. Also du hast es kurz angesprochen, du hast von den Bildern gesprochen. Also es ist ja fahrlässig auch, was der Boulevard teilweise für Bilder transportiert. Also wenn da von einem Bürgerkrieg gesprochen wird, dass in Spielfeld bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, dann ist das ja eine Fortsetzung eines Narrativs der Bedrohung, der über die letzten Jahre geschaffen wurde und der jetzt an die Spitze getrieben wird, wenn wir da auf einmal Panzer sehen und Soldaten und mit den Schlagzeilen Situation außer Kontrolle und dass es angeblich zu Plünderungen kommt und so weiter. Ich meine, wenn man sich überlegt, es ziehen da Zehntausende oder Tausende von Menschen durch. Es ist kein einziges Geschäft geplündert worden. Und trotzdem findet man das Wort Plünderung und das Wort Bürgerkrieg in den Medien, im Boulevard. Also das ist sehr bedenklich, diese mediale Rezeption, weil dadurch eben diese Angst geschaffen wird. Das wollte ich zu den Bildern ergänzen und zu den Hotspots. Das Zweite, es ist ja auch die Frage, wer administriert diese Hotspots? Die Hotspots sind ja grundsätzlich keine schlechte Idee, aber sie laufen ja auch hinaus auf die Frage, man wird ein europäisches Asylsystem brauchen, weil niemand anderer als eine europäische Asylbehörde könnte diese Hotspots administrieren, weil die Hotspots müssten ja dann auch irgendeine Form der Registrierung, irgendeine Form des Verfahrens führen und das könnten ja auch nicht die Behörden machen aus in den jeweiligen Ländern. Das heißt, es läuft im Endeffekt die Diskussion um die Hotspots hinaus in eine Diskussion über mehr europäische Integration im Sinn von eine Asylbehörde, die sich um Migration kümmert, was aber in einen höchst sensiblen Bereich, in einen urstaatlichen Bereich, nämlich der Kontrolle über die Migration, über die Einwanderung hinausläuft und diese Kontrolle wollen die Staaten auch nicht aus der Hand geben. Und das ist auch ein bisschen die Krux bei dem Ganzen, weil niemand will eine europäische Asylbehörde, die Kompetenzen hätte, die momentan den Nationalstaaten zukommen, die aber auf der anderen Seite unbedingt notwendig ist, weil man ja nur eine europäische Lösung finden kann. Und momentan kommt es mir so vor, dass diese Diskussion, wie wir jetzt gehört haben, über wir bauen die Zäune, wir bauen jetzt Zäune auf und so weiter, alles ein Strohfeuer ist, dass man nicht über die eigentlichen Themen diskutieren muss, nämlich über ein europäisches Asylsystem und vor allem auch über die Probleme des Föderalismus, die man gesehen hat jetzt in dieser Krise, wo das eine Bundesland nicht weiß, was das andere macht und Bundesländer, Gemeinden, Landeshauptleute sich gegenseitig beharken. Also ich glaube, dass dort die sensible, die wichtige Diskussion zu führen wäre, in der europäischen Integration, im Föderalismus, aber nicht in der Frage, ob man jetzt sinnlose Zäune baut oder nicht.
Ja. Danke.
Gut, dass du gesagt hast, sinnlose Zäune, man hat es ja genau gesehen. Nicht? Jetzt kann sagen, der Orban kann sagen, er kann, ich rette mich jetzt habe ich den Zaun gebaut. Der hätte sogar juristisch betrachtet ein Recht darauf, weil er tatsächlich eine EU-Außengrenze verteidigt sozusagen. Aber es ist wie mit einem, mir kommt es vor, es ist wie mit einer Natur, es ist eine Naturkraft, diese Flüchtlingsbewegung. Ja, man kann das nicht aufhalten. Geht es nicht über Ungarn, dann geht es halt über Kroatien. Geht es nicht über Kroatien, geht es halt irgendwie. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass man aber tausende Menschen aufhalten kann. Aber Tausende heißt nur, dass Tausende vor 27 Polizisten stehen, ja, wo dann jedes denkende Sicherheitsorgan kapiert, ich kann nur entweder hineinschießen oder ich lasse die Leute gehen. Ja. Sinnvollerweise lässt man sie gehen und es wird nicht bei uns wenigstens nicht geschossen. Aber es ist erkennbar, das kann ich nicht mit Zäunen lösen. Es geht nicht. Ich mag an sich Vergleiche mit Naturkatastrophen aber nicht, aber sie können eine Lawine auch nicht aufhalten, nur weil sie einen Gartenzaun haben. Es funktioniert einfach nicht. Ich möchte nur noch einen einzigen Satz anhängen, der mir sehr wichtig ist. Der Flüchtling und der Nichtflüchtling unterscheiden sich nicht im Charakter, sondern im Schicksal. Weil du zu Recht angesprochen hast, die Plünderungen. Wenn wir hier flüchten müssten, dann wären die Humorvollen nachher auch noch humorvoll, hoffentlich. Die Pünktlichen pünktlich, die Halunken wären nachher auch nicht gut. Das heißt, der Mensch bleibt, wie er ist. Und man glaubt gar nicht, wie viele Leute gar nicht so übel sind, in Wahrheit.
Ich wollte jetzt da noch sagen, was Sie gesagt haben, Gartenzaun. Das Wort Gartenzaun ist ein Lieblingswort des Herrn Strache gewesen in der letzten Zeit. Und ich bin sehr froh auch über das Statement der so unverantwortlichen Handhabe von Begriffen in den Medien. Die Situation in der Steiermark als Bürgerkrieg zu bezeichnen, ist ein Affront für alle Personen, die wirklich in einer Bürgerkriegssituation leben. Und jetzt gebe ich die Frage, Lustfrage, Kompetenz an die geschätzten Damen und Herren. Ja, hier gibt es eine Wortmeldung.
Danke. Tut's schon?
Ja.
Also mein Name ist Axel Tigges und was wir überhaupt nicht betrachten hier, ist die ganze geschichtliche Entwicklung. Also was ich sehe, dass wir seit 14 Jahren massive Terroristenwarnung haben, wo gerade Moslems angegriffen werden, mit Hilfe der Medien und was weiß ich. Sag mal, ich weiß nur ganz viel darüber, was da eigentlich alles passiert. Und das ist die Frage an uns, wie kriegen wir das hin, wenn so viele, die einfach in den Köpfen, also vieler Leute hier, so eine Angst existiert davor, wie überall hier in Linz, überall in Österreich Kameras haben, die uns vor Terroristen warnen. Und jetzt kommen so Leute, die als solche eingestuft werden. Und das ist also meine Hauptfrage, wie kriegen wir das hin, dass wir die so durchlassen, reinlassen können? Und auch den Hintergrund wissen, der ja öffentlich nie genannt wird. Zum Beispiel in Amerika ist Mexiko, weiß ich nicht, 8 Meter hoher Zaun, da kommt keiner rein. Und die nehmen vielleicht 10.000 von Afrika oder so maximal. Und bei uns strömen die rein, weil wir in Europa die ja gar nicht aufhalten können. Wir können einfach nicht so eine Grenze aufbauen, ohne also die Leute zu erschießen. Also man muss ja sehen, das würde ja sofort einen Krieg auslösen, wenn wir da weiter in die Feindschaft gehen. Wie kriegen wir das hin? Und das ist meine Grundfrage, wie können wir ehrlicher werden und offener werden und gleichzeitig aber mitfühlender sein dadurch, dass wir von der Basis her mehr uns da organisieren und nicht nur in diesen Organisation, die meinetwegen auch wieder Polizist, der es gut meint, aber letztendlich nur sein Ordnungsschemata hat. Das, danke.
Kleine Korrektur, es kommen sehr wohl aus Mexiko Zehntausende. Wenn sie nicht drüber kommen, kommen sie unten durch und alle paar Jahre werden ca. 500.000 legalisiert. Also auch Mexiko oder USA, Mexiko, der Zaun ist ein Beweis dafür, dass Zäune nicht Menschen aufhalten. Sie können Einzelne aufhalten, aber sie können nicht sozusagen Massen aufhalten. Zu der Frage dieses Terroristischen. Ich fürchte, dass das nur ein Teilaspekt eines gesellschaftlichen Problems ist, das ich mit Schrecken betrachte, nämlich die Lust an der Angst. Wir leben in einer alarmistischen Gesellschaft, in der alles, was negativ ist, aber jetzt nicht nach dem alten Schmäh, only good news, bad news are good news, sondern alles, was irgendwie ein bisschen unser Leben theoretisch gefährden könnte, wird unglaublich aufgeplustert. Auf medizinischem Gebiet führt es dazu, dass wir jetzt lauter Allergien haben vor lauter aseptischen Zeugs. Nicht? Wenn ich ausreichend meinem Körper einen Zaun aufbau, dann ist er von der ersten Bazille, die ihm entgegenkommt, ist er dann sozusagen in Schachmatt gesetzt. Die Menschen, die da flüchten, oder andersrum, ja, jemand, der Lust auf Terrorismus hat, der hat 3 fantastische Länder auf der Welt, um sich auszutoben, die lauten Syrien, Irak und Afghanistan. Das muss ein besonderer Trottel sein, wann der dann unbedingt zu uns zu Fuß hatschen will. Ja, die fahren nämlich dort in Pickups, ja, in ganz nagelneuen, wundervollen Pickups und haben eine herrliche Spielwiese. Ab 9/11 waren alle terroristischen Aktionen im Westen hausgemacht. 9/11 waren Menschen, die in Hamburg gesessen sind. Und, entre parenthèse, es waren 16 der 19 Attentäter Saudis. Ich höre aber nicht, dass Saudi-Arabien unser Feind ist. Also wenn man sie gern fürchten will, bitte fürchten Sie sich vor Saudis, die haben nämlich schon bewiesen, wie sie sind. Die Anschläge, egal ob es in Paris war oder in Madrid war, waren alles Menschen, die bei uns gelebt haben. Das heißt, es gibt in der Tat mit Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrückt sind oder dort aufgewachsen sind, gibt es ein Problem. Ich nenne solche FPÖ-Wähler. Aber man kann natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch Migrantenhintergrund Menschen, die sich, egal ob zu Recht, zu Unrecht, das ist jetzt eine lange Diskussion, die sich bei uns chancenlos fühlen, die vielleicht ansprechbar sind für Terrorismus. Das gibt es. Ich habe aber noch keinen einzigen Fall gehört, gelesen, verifiziert, dass ein Terrorist zu uns gekommen wäre. Es hat geheißen, vor ein paar Wochen 4000 IS-Terroristen, keiner hat angesehen. Es hat das deutsche Innenministerium vor wenigen Tagen erst gesagt, es gab so und so viele Verdachtsfälle, nicht ein einziger hat sich bestätigt. Jetzt muss man dazu sagen, mit den Boulevardmedien, die wir haben, werden sie die These nicht aus der Welt schaffen. Und deshalb komme ich zu meinem Ursprungsbeginn des Statements, wenn ich mich wahnsinnig gerne fürchte, ja, das ist meine eigene Entscheidung, dann lese ich heute diesen Quatsch und fürchte mich. Ich würde mich deutlich dringender vor rechtem Terrorismus fürchten. Der ist in Österreich nicht so deutlich erkennbar wie in Deutschland. In Österreich rennen ein paar Identitäre herum, sind lästig ein paar Minuten und verschüssen sich wieder. Bei uns brennen Gott sei Dank keine Asylwerberheime, aber in Deutschland passiert das regelmäßig. Und es gibt so wunderschöne Grafiken im Internet, in Deutschland, islamistischer Terror und rechter Terror, islamistischer Terror 0, rechter Terror, habe ich jetzt nicht die Zahl genau im Kopf, 3000 irgendwas Fälle. Ja? Und die steigen dauernd. Und da muss man schon sagen, also wenn man sich überhaupt fürchten möchte, was ich an sich auch niemandem rate, weil man kann das Leben auch genießen, das wäre auch eine Variante, das tun wir nur nicht mehr gerne. Aber wenn ich mich schon dringend fürchten möchte, darf ich mich fürchten als Radlfahrer vor den Autofahrern. Das ist nämlich ein realer Zustand und nicht ein herbeifantasierter. Und vor dem rechten Terror, weil den anderen habe ich noch nicht erlebt. Nicht? Aber Sie können niemanden verbieten, Quatsch in seine Zeitung zu schreiben. Das können Sie nicht. Nicht? Und Sie können auch niemanden verbieten, diese Zeitungen zu konsumieren. Ich pflege zu sagen, es gibt ein Menschenrecht auf Blödheit. Das können Sie nicht ändern. Ja, aber man kann nur sozusagen in seinem eigenen Umfeld jeden einladen zu sagen, wo ist jetzt dieser islamistische Terrorist? Und keine einzige Geschichte hat sich verifizieren lassen. Ich finde das ausreichend Beleg dafür. Ich sage, also wenn es dann soweit ist, werde ich mich auch fürchten, aber vorher nicht.
Ich möchte auch noch ergänzen, mir hat sehr gut gefallen, die von der Lust an der Angst, also dieses Schlagwort. Und meiner Erfahrung nach das, weil Sie auch gefragt haben, wie geht man damit um? Also ich glaube, dass das Gegenmittel gegen diese Lust an der Angst die persönliche Erfahrung noch am ehesten ist. Weil dort, wo Menschen persönlich mit Flüchtlingen zu tun haben, wir auch die wenigsten Ressentiments eigentlich sehen. Und gerade auch bei, da sehe ich den Ansatz wichtig bei der Verteilung der Asylwerber. Also das finde ich sehr wichtig, dass man sagt, man verteilt Flüchtlinge, die sich in Österreich befinden, in kleine Einheiten, also in ganz Österreich. Es gab diese Bezirksquoten-Idee, wäre wunderbar gewesen, in kleine Einheiten, wo dann wirklich eine persönliche Begegnung auch möglich ist, anstatt in riesige Quartiere von hunderten Menschen, wo natürlich dann Unsicherheit herrscht. Und sehr interessant fand ich auch Ihre Bemerkung von der historischen Dimension, weil es ja wirklich auch die Frage ist, wie werden wir in 20 Jahren auf den jetzigen Zeitpunkt zurückblicken, der ja sicher Europa auch verändern wird. Und wird man sagen, man hat sich aus Furcht, aus Angst vor den Konsequenzen vom Arbeitsmarkt oder Sicherheit oder Terrorismus abgeschottet und eine hochmilitärischen Grenzzaun errichtet, wie Mexiko, USA, oder man hat diese Herausforderung konstruktiv angenommen. Also das wird man sich dann...
Ich glaube, es gibt noch eine Kleinigkeit. Ich halte wenig davon, Flüchtlinge heilig zu sprechen. Sozusagen, wenn man eine Frontstellung macht, hier die guten Flüchtlinge, da die bösen Ureinwohner, das finde ich nicht clever, selbst wenn viele Ureinwohner was Böses an sich haben. Ich habe es vorher versucht zu sagen, Flüchtlinge unterscheiden sich von Nichtflüchtlingen durch die Flucht, aber nicht durch den Charakter. Aber natürlich gibt es Menschen, die lästig sind, es gibt Menschen, die Analphabeten sind, die sozusagen einen höheren Aufwand für den Staat, der sie aufnimmt, bedeuten, wie man die irgendwie in unser Sozialsystem integrieren kann. Natürlich gibt es Menschen, die, sagen wir mal, sehr Traditioneller, die sehr traditionell sind. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass man, wenn man tatsächlich mit Flüchtlingen zu tun hat, was die meisten eh nie haben, aber wenn man mit ihnen zu tun hat und es passt einem was nicht, dass man das schlicht und ergreifend deutlich macht. Also ich habe viel mit Flüchtlingen zu tun und ich sage sofort, stop it. Ja. Weil wahr ist, bei allem, bin ein sehr flüchtlingsfreundlicher Mensch, aber wahr ist, ich möchte schon gern weiterhin in meiner Gesellschaft leben und nicht in Afghanistan, weil sonst wäre ich nämlich dorthin gegangen. Ich war zweimal in Afghanistan, fantastisch schönes Land, aber leben tue ich dann doch lieber bei uns. Das heißt, wenn jemand nicht kapiert, dass man muss nicht die Hand geben, das ist, finde ich, wurscht, und diese Idee, und dass man dauernd festmacht an der Frage, ist der Schweinefleisch, finde ich vertrottelt. Ich esse auch kein Schweinefleisch, bin kein Moslem und ich finde das idiotisch. Ja? Aber dass man sagt, also weiß ich, ein Bub in der Schule hat gefälligst vor einer Lehrerin zu akzeptieren, dass das nun mal die Lehrerin ist, oder der Vater vor der Schuldirektorin, ja, das ist so. Ja, und da gibt es österreichische Gesetze und ich finde, die kann man einhalten. Und zwar auch von unserer Seite. Will heißen, nicht aus falscher Toleranz, ja, das sind so arme Flüchtlinge, lasse ich mir nicht gefallen, dass jemand respektlos ist. Ich lasse mir es von einem Inländer nicht gefallen, auf was hinauf soll ich mir es von wem anderen gefallen lassen. Ja. Das ist meiner Meinung nach schon wichtig. Man sagt, auch wir müssen wissen, wann einem was nicht passt, dann hat man das mitzuteilen und nicht mal der Traumatisierte, der Arme. Ja, sind traumatisiert, ja, sind arm. Aber sozusagen jetzt zu sagen, jetzt wäre ich auch arm, nur weil der arm ist, Ich glaube, das ist relativ sehr wichtig. Aber das würde man, ein gescheiter Mensch macht das mit seinen Nachbarn auch, der Ureinwohner ist, nicht? Wenn einem was nicht passt.
Okay. Sie ist dort hinten, eine Wortmeldung, bitte.
Ja, ich habe zwei Fragen. Sie können sich aussuchen, wer die beantworten mag. Und zwar die erste Frage: Seit den Wahlergebnissen trauen sich ja jetzt so einige Leute laut etwas zu sagen in der Öffentlichkeit, was vor einem Jahr sie noch nicht gesagt hätten. Und ich bin dann immer unentschlossen, wie reagiere ich? Das letzte Mal habe ich mich von Leuten dann weggesetzt in einem Publikum, die hinter mir über Ausländer und Flüchtlinge geschimpft haben. Im Bus oder im Zug gebe ich wieder Worte, aber schürt man da nicht nur den Konflikt und die Aggressivität? Was sollte man vielleicht anders machen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, es ging vorhin darum auch, dass vielleicht ein System dahinter steckt, dass die Flüchtlinge jetzt ja so wenig gastfreundlich behandelt werden. Was für ein System steckt dahinter, dass die Weltgemeinschaft diese Kriege in Syrien, Afghanistan und im Irak nicht beendet? Was steckt da dahinter?
Ich fange mit der zweiten an. Sie können diese Kriege nicht beenden, schlicht und ergreifend. Die Weltgemeinschaft, kann man nur sagen, das ist die UNO. Ja, da gibt es den Sicherheitsrat, da gibt es, wie man weiß, ein Vetorecht. Und selbst wenn es das nicht gäbe, könnten sie die Kriege, die sie genannt haben, nicht beenden. Es ist wahnsinnig leicht, einen Krieg anzuzetteln, es ist wahnsinnig schwer, ihn zu beenden. Der Krieg in Syrien hat Mitspieler am allerwenigsten, ehrlich gesagt, die Syrer selber. Saudi-Arabien, Katar, Iran, USA, Frankreich, Großbritannien, Russland. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ja, das ist ein Spielfeld für Weltpolitik. Der Syrer selber kann gar nichts machen. Also auch wenn sich der Herr Assad nach Moskau vertschüßt, ist dort noch immer nicht Friede ausgebrochen. Im Irak ist es ähnlich. Ja, das kann man nicht beenden. Das heißt, man kann nur sich bemühen, es in Jahren irgendwann mal zu einem Waffenstillstand zu kriegen, à la Bosnien. Bosnien ist bis heute kein funktionierender Staat, obwohl das futzig klein ist, mitten in Europa. Theoretisch, also im Vergleich zu Syrien oder Irak oder Afghanistan, ein Kindergartenspielchen im Vergleich. Ja. Es steckt auch meiner Ansicht nach nichts Großartiges an Verschwörung dahinter. Und da sage ich jetzt sehr zynisch, um eine Verschwörung zustande zu bringen, brauchen Sie Hirn. Ja, um ein Kalkül zu haben, das Sie durchziehen. Und diese aufgezählten Kriege, die sind alle basiert aus Blödheit und nicht aus Hirn. Daher bezweifle ich, dass es irgendeine großartige Idee dahinter gab. Ja. Und spätestens, also normal kommt immer die Ölfrage. Syrien hat im Vergleich zur Umgebung gar kein Öl, also sehr wenig. Afghanistan ist auch nicht gerade berühmt für Öl. Im Irak ist es bewiesen, dass diejenigen, die den Krieg begonnen haben, nämlich Bush 2003, dass die bis heute nicht das Geld, das sie hineingepulvert haben, rausgekriegt haben. Also der Krieg ist nicht zwingend ein Geschäft im Sinne von, da überfalle ich jemand, der Öl hat und dann bin ich nachher gestopft. Funktioniert so nicht. Magst du das andere beantworten?
Ich würde auch gerne.
Im Notfall schon.
Ich meine, ich würde auch gern kurz noch das zweite beantworten, was Sie gefragt haben, was für ein System steckt dahinter, gerade bei der Frage der, wie geht man mit Flüchtlingen um? Ich glaube, dass vielmehr das Gegenteil, gerade kein System dahinter steckt. Weil, wenn man sich anschaut, es wird gerade seitens der Politik ja seit Jahren nur der Kopf in den Sand gesteckt und gehofft, das Problem möge vorüberziehen. Es ist auch jetzt so, man hofft auf den Winter, im Winter wird es kalt, das Mittelmeer wird unpassierbar, es werden automatisch weniger kommen, es ist allein aufgrund der Witterung auch nicht mehr möglich, die Westbalkanroute zu Fuß zu machen. Also das Problem wird sich beruhigen. Wenn ich schon in Richtung Hintergedanken der Politik überlegen würde, dann würde ich in die Richtung überlegen, dass man hofft, es beruhigt sich von selber wieder und man kommt mit relativ geringem Schaden davon, ohne eine Diskussion führen zu müssen über mehr Europa oder über weniger Föderalismus, um zu meinem Statement von vorher zurückzukommen. Also es ist eher das Fehlen von System das Problem, glaube ich. Ja, dann die Diskussion in der Öffentlichkeit. Ich meine, man hat ja jetzt schon eine irrsinnige Polarisierung. Und ich glaube, die Polarisierung wird sich sicher in den nächsten Jahren auch verstärken. Wenn ich appelliere halt in solchen Situationen, ich sage immer, es ist eine Nüchternheit des Diskurses wichtig. Es ist halt wichtig, dass man auch die, wie du gesagt hast, ins Boot holt, die sich fürchten und dass man offen anspricht. Es gibt auch Probleme. Es gibt bei Werthaltungen, kommt es zu Konflikten automatisch. Aber ich finde natürlich, ja, dass man, wenn man in der Öffentlichkeit, wenn hinter einem jemand schimpft, ich finde das sehr couragiert, dass sie da dazwischen gehen oder dass sie ihre Meinung sagen. Das finde ich eigentlich sehr positiv.
Also ja. Ich mache so, ich denke, 15% der Menschen sind, egal in welchem Land man ist, sind rechts und nicht zu erreichen. Also rassistisch, ausländerfeindlich, perfide, unangenehm, ja, da hat es keinen Sinn. Die sogenannten Gutmenschen muss man nicht überzeugen und in der Mitte hätte man ein relativ großes Reservoir an Menschen, die in die oder die Richtung zu bewegen sind. Und da, finde ich, gibt es schon Möglichkeiten, je nachdem, nicht? Wenn das Menschen, also der Daniel hat mir vorhin seinen kleinen Sohn vorgestellt und seine Frau natürlich auch, wenn das so jemand ist, würde ich sagen, was täten Sie machen, wenn da jetzt die Granaten einschlagen? Nicht? Dass man verschiedene Varianten findet, oder wenn das ein älterer Mensch ist, möchte uns gerne eine Heimhilfe einmal haben, sozusagen, dass man schaut, wo ist die Person ansprechbar. Und die meisten, die ich treffe, die sind schon irgendwo erreichbar. Und wie gesagt, mit den ganz Rechten ist es sinnlos, weil da können sie genauso mit der Säule da reden, das wäre wahrscheinlich sogar zielführender. Ich habe bis vor wenigen Wochen, das kann man seit ein paar Wochen nicht mehr machen, bis vor wenigen Wochen war es in Wien wahnsinnig leicht. Da konnte ich immer, wenn da so ein da gibt es oft die Zahlen, ja, wie viele können wir nehmen? Ist aber keine Geschmacksfrage, sondern eine Rechtsfrage, Asyl. Ja? Und daher ist nicht wie viele eine mögliche Frage. Und ich habe dann diese Leute nach einer Weile dann gesagt, wenn ich sie jetzt bitten würde, mir einen Flüchtling zu zeigen, wie täten sie das machen? Und das war der erste Moment, wo man gemerkt hat, dass die festgestellt haben, ich habe noch nie einen gesehen. Nicht? Jetzt kann ich diesen Schmäh nicht mehr verwenden, weil jetzt wird mir jeder sagen, fahr am Westbahnhof, du Idiotin. Übrigens, ich wohne 5 Minuten vom Westbahnhof entfernt, bin dort sehr oft. Terroristen finde ich keine. Aber also, dass man versucht, nicht, zu sagen, wo kann man diesen Menschen ein bisschen taktisch, wo ist die Achillesferse jetzt positiv betrachtet, ja? Wo kann man diesen Menschen mitteilen, manche haben Eltern, die das erlebt haben, ja, die Flucht erlebt haben oder die Krieg erlebt haben, die im Keller gesessen sind, die bombardiert worden sind. Ja. Also, dass man schaut, wie erwische ich ihn, ohne böse zu sein. Ja. Und bei den ganz Rechten würde ich mich umdrehen und gehen, weil Das sind Ihre Nerven.
Danke. Es ist da hinten noch eine Wortmeldung und dann möchte ich Ihre Wortmeldung auch noch haben und dann müssen wir schon langsam auf die Zeit schauen. Bitte.
Ich hätte auch zwei Fragen. Und zwar die eine Frage ist, was aus Ihrer Sicht sozusagen die Institutionen oder die Regierungen machen müssten in Europa, damit man die Situation entschärfen. Es hat ja jetzt gerade eine Publikation auch vom Hugo Bortisch gegeben, der da ja auch etwas dazu gesagt hat, was ich recht spannend gefunden habe. Und das Zweite ist, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten für Einzelne zu helfen, oder das wird immer wieder diskutiert, und da ist auch die Frage der Unterbringung immer so ein Thema, und das würde mich auch interessieren, was Sie am wirkungsvollsten halten, was als Einzelner wir beitragen können, damit diese Situation sich vielleicht ändert, weil dieses Lamentieren immer, das ist, macht mich so handlungsunfähig und unglücklich.
Also das mit dem Einzelnen ist vielleicht meiner Ansicht nach, je nachdem, welche finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten hat. Ja. Es ist auch gut, wenn man spendet. Es ist, ich mache das regelmäßig, es ist sogar eine Wohltat für mich selber, den Kasten auszuräumen. Ich habe es leicht, weil das ist 5 Minuten von mir, der Westbahnhof, also sozusagen alles, was eh schon 3 Jahre im Kasten hängt, sieht man eh nicht mehr an, dorthin zu bringen. Das sozusagen hilft tatsächlich beiden Seiten. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man ein bisschen was weg hat auch, ja. Man kann Deutschnachhilfe geben. Man kann einfach hingehen, wo immer Flüchtlinge leben, und einmal schauen, mit denen reden. Ja, meistens findet sich jemand, der ein bisschen eine Sprache kann, vielleicht schon ein bisschen Deutsch oder Englisch, oder mit einem, den man kennt. Ich mache das oft mit einem afghanischen Ex-Flüchtling, dass man mal schaut, was die brauchen, weil die Leute wissen eigentlich eh sehr genau, was ihnen helfen würde. Und meistens reicht ein bisschen Freundlichkeit und ein bisschen in die Augen, sozusagen in die Augen zu schauen und zu respektieren, die sind auch da. Ich würde nicht unbedingt raten, sich jetzt 3 Flüchtlinge nach Hause zu holen. Aus vielen Gründen. Ja. Die bürokratischen Hürden sind gigantisch. Also sie fangen dann an, mit Behördenkämpfe zu haben, da wird einem ganz anders. Und dann ist es tatsächlich schwierig zu sagen, sie haben dann wirklich eine fremde Familie bei sich. Und das ist nicht zwingend immer nur lieb und schön. Ja, das kann auch hart sein. Freunde von mir haben das gemacht. Und dann ist halt so, dass diese syrische Familie gibt dem Kind ein Mini-Schlafmittel, damit es in der Nacht schlaft. Ja, bei uns ist das ein No-Go. Aber vor 50 Jahren im Burgenland war es nicht anders. Ja, also da sind ein paar Jahrzehnte an Fortschritt meinetwegen, ja, da, wo man oft nicht gut mit kann. Ja. Außerdem müssen die trotzdem ihr Leben leben und nicht sozusagen unseres. Mhm. Also wer nicht erfahren ist, dem würde ich nicht raten, sich jetzt einen halben Autobus voll Flüchtlinge nach Hause zu holen. Aber ich würde jeden raten, wenn sie mit Flüchtlingen zu tun haben und es sind Syrer, lassen sie sich unbedingt zum Essen einladen. Es ist das zweitbeste Essen des Orients. Die Libanesen hätten es noch besser, aber die flüchten gerade nicht.
Danke. Und hier ist auch noch eine Frage.
Darf ich da noch ganz nur einen Satz noch ergänzen? Ich stimme dir vollkommen zu. Und was ich aber noch auf Ihre erste Frage auch sagen wollte, also ich vermisse sehr stark auch die Diskussion über ein Vertriebenengesetz, ja, auf europäischer Ebene im Idealfall. Weil wenn man die Situation vergleicht mit Bosnien in den 90er Jahren, ja, als die bosnischen Flüchtlinge einen de facto Schutzstatus mit Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen haben, hat man auf einen Schlag einer Menge schutzbedürftiger Menschen einen Status und auch eine Integration in die Gesellschaft ermöglicht. Ich vermisse diese Diskussion hier, weil das österreichische Asylsystem bisher immer so mit 30.000 Asylwerbern zu tun hatte pro Jahr. Auf einmal ist diese Zahl auf über 80.000 angestiegen. Würde man jetzt ein Vertriebenengesetz einrichten und den Syrern, die sowieso alle einen positiven Status bekommen nach Abschluss des Verfahrens, den Weg abkürzen und ihnen gleich einen Status geben, dann würde man damit das System entlasten, weil man damit sehr viele Leute aus diesem System auch wieder rausnimmt. Momentan schleust man sie noch durch, sie kriegen dann eh einen Status und das ganze System ist aber überlastet aufgrund der schieren Zahl. Also natürlich kann Österreich nicht alle nehmen, aber halt auf europäischer Ebene, so habe ich gesagt, wäre das sehr wichtig.
Danke.
Ich hätte noch eine Anmerkung, und zwar, was ich glaube, ein großes Problem ist in der Europäischen Union eben diese Aufteilung und Verteilung der Flüchtlinge, weil man immer wieder sieht, wie auch jetzt die Wahl in Polen, dass eigentlich auch die baltischen Länder, Polen und Tschechei, Slowakien, alle mit dem Problem eigentlich wenig zu tun haben wollen. Und da ist eigentlich die Europäische Union gefordert, diese dorthin zu bringen. Ich könnte es mir aber nicht vorstellen, wie das geht. Und zum Abschluss noch für mich eine bezeichnende Aussage. Ich war vor kurzem in der Post, wo eben Flüchtlinge untergebracht werden, um dort etwas hinzubringen. Und dann hat mir dort eine Dame, die vom Roten Kreuz ist, gesagt, was wäre, wenn wir bei uns Temelin in die Luft fliegen lassen, dann wüsste man eigentlich nicht, wo man hingehen sollte. Das wäre vielleicht noch ein Anstoß an Menschen, die sagen, wir können auch nicht alle aufnehmen.
Danke sehr.
Ich sage das oft mit dem AKW in Wien, wenn ich bei Diskussionen bin. Und habe es auch heute gesagt, ne, die möchte man nicht vorstellen, wenn bei uns tatsächlich eine große Krise ausbricht, bei der hundsmiserablen Administration, die wir haben. Da kann man ja hoffen, dass man sie ins Auto setzt und individuell sich verschüsst, ja, weil auf den Staat möchte ich dann nicht angewiesen sein. Das Argument hinter diesem, wer uns dann nehme, ist allerdings perfide. Weil mit dem Argument, ich weiß nicht, ob mich einer nimmt, falls ich mal was brauche, nehme ich jetzt vorsichtshalber die nicht, die jetzt was brauchen. Ja, das ist aus meiner Sicht wirklich ekelerregend. Ja. Es gibt diese Argumente ja auch sehr häufig von alten Leuten, die dann sagen, na, wir haben auch im Krieg nicht flüchten können. Erstens sind wirklich Millionen Österreicher und Deutsche geflüchtet und geblieben sind. Genau die gleichen, die in Syrien geblieben sind. Die Armen, ja, weil die können sich's nicht leisten, und die ideologisch komplett verbohrt sind. Ja. Andere, also Juden sowieso, mussten flüchten, falls sie keine Lust hatten, ins Gas zu gehen. Und Millionen Österreicher sind geflüchtet. Ja. Auch nach dem Krieg sind Millionen Österreicher weggegangen. Also diese Idee, ja, nur die anderen machen was, ist ja an sich schon Hanebüchen. Menschen sind auf der ganzen Welt in ihrem Überleben wollen komplett gleich. Ich habe eine Familie in Brasilien. Das sind, wie man das heute nennen würde, Wirtschaftsflüchtlinge. Nach dem Krieg hat es hier nichts gegeben, aber was haben sie gemacht? Sie sind nach Brasilien gegangen, wurden mit Handkuss genommen. Ja, also das ist absurd zu sagen, nur die anderen machen solche Sachen und wir nicht. Jeder, der Lust hat, ich meine, der Zweite Weltkrieg ist ja nicht so wahnsinnig lang her und Linz ist ja nicht das schlechteste Pflaster, um sich zu erinnern, was hier alles geschehen ist. Ja? Jeder, der das möchte, braucht nur Bücher zu lesen. Ja? Wie viele Menschen sind geflüchtet? Wie viele Menschen sind nachher weggegangen, weil sie hier keine Existenz hatten? Die einen, weil es Nazis waren, die anderen, weil es tatsächlich keine Jobs gegeben hat. Syrer und Österreicher unterscheiden sich ein bisschen in der Hautfarbe, vielleicht in der Religion, sofern wir hier noch eine haben, aber sonst nicht.
Danke.
Und ich möchte ganz kurz auch noch ergänzen, die Handlungsfähigkeit von der Europäischen Union. Also ich antworte ein bisschen polemisch, also wenn es um Griechenland und Bankenrettung geht, dann ist die sehr wohl vorhanden. Und dann geht es auch sehr schnell. Und im Grunde glaube ich, dass gerade Nettozahler wie Österreich, Deutschland, Schweden sehr wohl in der Lage wären, Polen und andere Staaten in Reihe und Glied zu zwingen, wenn man es denn wollen würde. Man schafft es ja auch bei Griechenland.
Außerdem ist es, Sie haben das Wort geschichtlich verwendet, ne? Das ist tatsächlich meiner Ansicht nach schon zu bedenken, dass Länder, die jetzt seit einer Generation in der EU sind, wie die genannten Polen, Tschechien, Slowakei, die Balten, dass die erstens finanziell auf einer völlig anderen Ebene sind als unser einer. Das heißt, es sind im Vergleich einfach arme Staaten, das im Vergleich zu uns, dass Leute, die in der Slowakei 500 Euro verdienen, sie nicht gut vorstellen können, dass sie jetzt sozusagen ihr Geld für Flüchtlinge ausgeben, kann man zumindest verstehen. Das heißt nicht, dass man es mag. Aber ich finde es zumindest verständlich. Dann kommt dazu, dass eben Menschen aus dem Kommunismus nicht so wahnsinnig begeistert waren, dass sie gleich wieder in einen Verband integriert wurden. Nicht alle waren begeistert, dass sie raus aus der Sowjetunion, rein in die EU. Das war nicht bei allen so toll. Und daher haben die ziemliche Lust auf sowas Ähnliches wie Souveränität. Das, finde ich, muss man bedenken. Das heißt jetzt nie, dass ich das teilen muss, und das heißt auch nicht, dass die EU auf alle Befindlichkeiten Rücksicht nehmen muss. Ich würde das so ähnlich, ich glaube, ich habe dich richtig verstanden, sagen, wenn das eine Solidarunion ist, dann gilt das in aller Hinsicht. Und wenn ein paar Staaten keine Lust haben, Flüchtlinge aufzunehmen, habe ich keine Lust, sie zu subventionieren. So einfach wäre es nämlich, und das würde sogar nach EU-Paragraphen rechtlich möglich sein. Ich sage, man kann auch Förderungen nicht geben. So einfach ist es. Willst du keine Flüchtlinge, will ich keine Förderung dir bezahlen. Ja? Das wird auch überlegt. Also sozusagen, dass die Förderungen der EU kann man auch nicht geben. Ja? Ich würde das so machen, weil es ist auch sozusagen bei uns nicht jeder Mensch von vornherein ein Genie, und manche muss man ein bisschen zwingen auch.
Ja? Das ist ja auch eine der Strategien, die jetzt angedacht wird, um das Problem in den Griff zu bekommen. Nicht aufgrund mangelnden Interesses, nicht aufgrund mangelnder Brisanz des Themas, aber aufgrund der vorgerückten Zeit muss ich den Salon zumindest hier in dieser Position als für beenden. Ja? Soll ich noch eine Frage nehmen? Gut.
Ich möchte mich nochmal zurückgehen auf die Medien. Nachdem ich viel Zeit habe und viel Ö1 suche und Fernsehen schaue, auch manchmal am Tag Fernsehen durchzappe. Also erstens auch bei den Nachrichten frage ich mich, warum muss ich mir so oft die Michel Leitner und sonstige Politiker anhören, und warum nicht mehr Leute von der Diakonie, von der Caritas, von der Zivilgesellschaft, dass man nämlich wirklich hört, was wirklich los ist. Also auch zum Beispiel mit dem Platz sozusagen. Also ich glaube, da könnte man schon auch andere Informationen machen, und statt nur den ganzen Tag vertrottelte Sendungen bringt auf unseren rechtlichen, wie sagt man da, Rundfunk, könnte es auch andere Sendungen geben. Mhm. Aber was spielt da eine Rolle, dass man nur die Politiker hört und nicht die Leute aus diesen Organisationen?
Ja, vielleicht eine ganz kurze Antwort.
Ja, das ist einfach zu beantworten. Ja. Die ist nun mal Innenministerin. Ja. Und das ist, ob mir das jetzt Freude bereitet oder nicht, da die Politiker die Entscheidungsträger sind, die Michel Leitner fährt zu den EU-Gipfeln mit den Innenministern, kommt sie nun mal vor. Ja, das ist jetzt nicht zu unser aller Freude, aber das ist verständlich. Und ich finde schon, dass der Öffentlich-Rechtliche und auch viele andere Medien in den letzten Wochen sehr, 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 sehr viel von der Zivilgesellschaft gebracht haben. Ja, unglaublich viel über Helfen, unglaublich viel über die Freude des Helfens, und das fand ich auch gar nicht verkitscht, sondern tatsächlich, man erlebt es ja auch so, unglaublich viel über Flüchtlinge, aber sie werden es nicht schaffen, sozusagen, wenn da 4000 Ameisen auf eine Fernsehkamera zugehen, dass man denen jetzt ein Gesicht gibt. Ja? Das kriegt man nicht hin. Und es wird immer so sein, wer keine Lust hat, sich zu interessieren für die Flüchtlinge. Ja, dass das Menschen sind, dass die ein Leben hatten, meistens ein sehr gutes, weil sonst hätten sie gar nicht den Weg zu uns geschafft. Das werden sie auch nicht transportieren können, egal was sie machen. Und bei den anderen, ja, die Diakonie, Caritas etc., die sind nicht immer die Quotenbringer.
Wobei ich auch dazu sage, also da gebe ich Ihnen recht, also mehr, also weniger Politik, sage ich jetzt ein bisschen polemisch, und ein bisschen mehr Professionisten in dem Bereich, die es ja gibt, würde ich mir auch wünschen.
Du willst ins Fernsehen.
Keine Sorge.
Danke noch für diese. Danke noch für diese abschließende Frage. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diesen Menschen ins Gesicht zu schauen, weil man dadurch die Problematik völlig anders auch für sich selbst in die Emotionalität bekommt. Ich lade Sie jetzt noch ein. Hinten gibt's Büchertisch mit den beiden Büchern. Ich lade Sie auch ein, noch hier zu bleiben, hinten an der Bar. Nächste Veranstaltung im Kepler-Salon am Donnerstag. Musik im Raum, elektronische Musik. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Herzlichen Dank meinen beiden Gästen. Danke Ihnen.